Schönen guten Tag, Leute. Ich bin Richard, bei mir ist Tom, Britten ist Fax, wir sind wieder da. Vielen Dank fürs Einschalten. Oh Gott. Vielen Dank fürs Abschalten, danke, dass ihr bisher dran geblieben seid. Jetzt, wo alle weg sind, Tom, wie geht's dir?
Mir geht's super, endlich können wir mal offen und ehrlich reden. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Es ist ein entspannter Nachmittag gerade. Ich bin eben bei der Generalprobe unseres ortsansässigen Faschingsvereins gewesen. Und ich bin ja nun gar kein Faschingsgänger. Und ich habe ganz gemischte Gefühle über die ganze Sache.
Wieso?
Also ich habe festgestellt, ich habe jetzt nur die Kindertanzgruppen am Anfang gesehen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe ja auch in meiner Vergangenheit schon das ein oder andere wie heißt das, Büttenrede oder so, wo die so Gags machen möchten und sowas. Und auch Männerballetten, so ist ja auch mal mit dabei. Ich habe
Brückenrede.
Bütten.
Brücken.
Nee, Bütten.
So, okay.
Ich weiß nicht, woher das abgeleitet ist. Jedenfalls habe ich möchte die These aufstellen, wenn man beim Faschingsverein im Programm mitmachen möchte, dann muss man sehr wenig können. Also es ist keine Voraussetzung, was zu können.
Als Kind bestimmt.
Das wollte ich damit sagen. Ich glaube, das ändert sich auch mit zunehmender Zeit nicht so wirklich. Aber
Naja, Moment. Also die Tanzgruppen und so, das ist schon teilweise wirklich gut einstudiertes Tanzen.
Gibt es mit Sicherheit. Will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber ich sag mal, die Sachen, die ich heute gesehen habe und auch das, was ich in meiner Vergangenheit, als ich bei Veranstaltungen gewesen bin, gesehen habe. Also die Eintrittsbarriere ist sehr gering. Aber genau das ist ja eigentlich auch das Gute, ne? Ich meine, wir leben in Zeiten, wo gesellschaftlich irgendwie ganz viel immer Heckmeck ist und hin und her und ganz viel Uneinigkeit. Und deswegen finde ich es eigentlich super schön und super wichtig, dass es noch so Anlässe gibt, wo alle zusammenkommen. Und so ein Fasching, so, da kommen alle irgendwie aus einem Ort zusammen. Da ist von den Jüngsten, von den Kindern, die da mit rumspringen, bis zu den wirklich Dorfältesten, sind da alle mit am Start. Das sind ja alles tolle und vor allem auch wichtige Sachen, die so Fasching mit sich bringt. Aber trotzdem, ich weiß auch nicht, ich find's irgendwie nervig und bisweilen auch problematisch, so dass irgendwelche Nachwuchstanzgruppen irgendwelchen 12-jährigen Mädels, die da die Funken-Outfits tragen und sich da von irgendwelchen alten Männern sexualisieren lassen, die hier da unter der Bühne sitzen und dann mit dem Kopf noch so ein bisschen runtergehen, damit sie vielleicht so da drunter gucken können. So, oder dieses Kussfreiheit, was es ja beim Fasching immer gibt. Ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass jeder dritte Erwachsene, der da hingeht, da nur hingeht, weil er sagt, ey, ich bin in meiner Beziehung unzufrieden und möchte sexuellen Kontakt zu anderen Menschen suchen. Und dort kann ich ja sagen, ja, war doch nur Fasching, ja, ich habe doch Alkohol getrunken, ja, ist doch Kussfreiheit, ist doch alles nicht so schlimm. Also diese gesamte Gemengelage ist...
Ich habe von einer Faschings-Kussfreiheit gehört.
Ja, das heißt, dass du sehr gesund aufgewachsen bist.
Oder einsam.
Nee, also das ist, oh Gott, das riecht traurig. Nee, das ist ein Thema, wirklich. So, und ich will jetzt auch gar nicht das Faschingsthema groß machen, da bin ich viel zu wenig drin, aber die Eindrücke sind eben gerade sehr frisch. Und wie gesagt, ich finde es sehr gut und wichtig, dass es das gibt und es sind ganz viele ehrenamtliche Leute und so. Und ich sehe den Wert, der dahinter steckt, aber es hat auch durchaus einige Facetten dabei, die mich jetzt wieder an dem bestätigt haben, dass ich sage, ich bin sehr bewusst kein Faschingsgänger.
Klingt, als wurde deine Freundin geküsst.
Ja, von mir, aber sonst von niemandem, denke ich.
Sehr gut. Noch nie.
Nee, ich habe die damals angeküsst und seitdem
ist meins. Ja, seitdem küsst ihr euch. Ich find Fasching auch irgendwie ein bisschen, weiß nicht. Ich habe da immer gemischte Gefühle zu. Eigentlich war Fasching bei uns hieß cooles Programm. Danach sind alle harte, also hier besoffen. Und dann kloppt sich irgendwer.
Was meinst du mit Fasching bei uns?
Na, bei uns wird quasi, also da, wo ich herkomme, das ist so dörfliche Gegend und so, da wird einmal für alle Dörfer drumherum sozusagen groß Fasching gefeiert. Da gibt's einen Ort, der nennt sich Pölzig. Und Pölzig feiert immer groß Fasching. Und da gehen wirklich das Ding ist immer gefühlt in Minuten ausverkauft, ultra beliebt, immer coole Programme und sowas. Und da ist immer genau der Ablauf.
Wenn du sagst, gutes Programm, ist es dann wirklich, weil das qualitativ gut ist, oder ist das, weil einfach die Stimmung gut ist, weil alle irgendwie sich einen angesoffen haben und sich zu Beginn des Abends noch mögen?
Ja, weiß nicht, ob das eine Mischung aus beidem ist. Also ich finde ja besoffene Leute eigentlich ja unangenehm meistens. Aber wenn die so einen lustigen Pegel haben, dann kann das schon auch ganz witzig sein. Aber das Programm ist einfach wirklich qualitativ auch gut. Also die geben sich wirklich Mühe mit den ganzen Tänzen, weil das halt vielleicht, weil es auch einfach ein bisschen größer ist als so normale Durchschnittsprogramme, sage ich mal. Also das bedeutet den Leuten dort halt auch richtig was. Und ich habe immer das Gefühl, dass da wirklich auch Leute mit Talent sind, die auch ihr Talent dann dort zeigen. Da gab es zum Beispiel immer einen, der ist leider mittlerweile verstorben, der hat Witze erzählt. Ria, ich schwöre dir, ich habe noch nie jemanden so Witze erzählen gehört. Der hat richtig simple Witze unfassbar lustig erzählt. Die waren wirklich so Pipi-Kaka-Humor, aber dadurch, dass er die so...
Das ist unser Ding.
Ja, das ist voll unser Ding. Aber dadurch, dass der die so wirklich genial erzählt hat, wurden die Witze einfach die Pointe immer so geil rübergebracht, dass das einfach Spaß gemacht hat, dem zuzuhören. Der hat dort vorne eine Stunde Witze erzählt und es war geil. Es war zu keiner Sekunde langweilig.
Und wenn du jetzt zu einer Faschingsveranstaltung gehen müsstest, die erste Frage ist, hättest du ein Kostüm parat? Und die zweite Frage wäre, wenn du dir ein Kostüm aussuchen dürftest, was würdest du für eins nehmen?
Boah, Richard. Ich habe mir mal vor Jahren, ich weiß nicht warum, eine Halloween-Maske gekauft, so eine richtig teure auch. Ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Ich glaube, die hat damals 70 Euro gekostet oder so. Die könnte ich vielleicht anziehen. Ich hätte hier auch irgendwo noch ein Naruto-Kostüm rumliegen. Als was würde ich denn gehen wollen? Ich weiß nicht, ich gehe einfach als ich und gehe als Superman, oder?
Als Fettsack.
Sag mal, Schotz feiert aber sowas von, ey. Ja, weißt du, ich hätte jetzt keinen Kostümwunsch. Ich glaube, ich finde dieses Kostümieren immer ein bisschen albern irgendwie.
Ja, gut, es ist ja de facto albern, aber ich hätte auch gar keinen Bock drauf. Wir haben jetzt letztes Jahr war das, glaube ich, hat eine
Freundin. Moment, stopp. Ich würde natürlich auch gerne wissen, als was du gehen würdest. Und ob du das Kostüm parat hast.
Also wollte ich gerade erzählen, letztes Jahr hat ein Freund Geburtstag gefeiert und der hat gesagt, der macht mal wieder eine Motto-Party und da war das irgendwie so Film- oder Serien-Bösewichte. Und dann habe ich gedacht, ich muss irgendwas machen, wo ich mit minimal Aufwand irgendwie was raushole, weil ich das hasse, mich zu verkleiden. Wirklich, ich finde das so schlimm. Egal, ob das jetzt Karneval ist, wo du klassische Kostüme hast oder ob das jetzt so auch Bad-Taste-Partys und sowas. Generell, lass mich die Sachen anziehen, denen ich mich wohlfühle, lass eine gute Zeit haben, lass witzig sein, alles gut, ich mache jeden Spaß mit, aber das ist einfach nicht mein Grind. Und jedenfalls habe ich dann im Endeffekt bei Amazon, ich glaube für 6 Euro oder so, so, wer ist es denn, so Kleinigkeiten geschossen, dass ich einer von den Panzerknackern bin. Da war irgendwie so ein T-Shirt drin, was so einen Aufdruck vorne mit drauf hatte, dann so ein paar Handschuhe und so eine blaue Mütze und ich glaube noch so eine Zorro-Augenklappe. Bin nur leider krank gewesen und deswegen habe ich das Outfit immer noch zu Hause.
Ja, und hast du noch nicht anprobiert und sieht komisch aus, oder was?
Ja, ich habe die Mütze schon mal aufgesetzt. Das ist halt so eine blaue Kappe, so eine gebogene, so eine, wie ich sie sonst nicht trage. Und ich sehe schon wirklich enorm hässlich aus damit.
Also alles wie immer. Ich habe eine Frage zum Inhaltlichen.
Okay. Richard, das ist der Ton heute. Ich bin bereit.
Ich bin auch sowas von bereit. Ich sag's dir, ich mach dich fertig. kurze Frage. Du hast gerade Zorro gesagt. Da ist mir irgendwie in den Kopf gekommen, One Piece. Weil da heißt auch ein Hauptcharakter Zorro.
Ja, der hat grüne Haare.
Genau. Hast du jemals einen Anime geguckt?
Na, ich hab.
Warte. Wenn nicht, würdest du dir einen angucken? Wenn ja, welchen? Du darfst. Wenn du dir die drei Fragen merken kannst.
Ich fange erstmal mit einer an. Also ich habe wenige Folgen.
Ja.
Ich habe wenige Folgen Naruto gesehen. Ich habe wenige Folgen One Piece gesehen. Ich habe wenige Folgen Pokémon gesehen. Weil das alles so zu einer Zeit gewesen ist, als das noch im Free TV war. Und da war so dieses Streaming-Game noch nicht so auf dem Level, auf dem es heute ist. Und dadurch war es halt oft so, dass man entweder nach der Schule was geguckt hat oder dann abends vorm Fernseher. Aber das hat ja auch keine Stringenz gehabt. Oder dann war ich selber damals als Kind beim Fußball oder beim Judo und konnte deswegen abends da auch nicht regelmäßig Fernsehen gucken oder immer zu verschiedenen Zeiten. Und habe das nie nachgeholt später. Ich glaube aber, ich wäre sehr schnell zu begeistern, weil ich das auch alles cool fand. Also alles, was ich irgendwie mal angefangen habe, fand ich eigentlich auch geil. Ich würde aber eigentlich nur was schauen, entweder aus Nostalgie oder weil es von der Gesamtmenge, die man zu gucken hätte, machbar ist. Also jetzt One Piece anfangen wäre mir zum Beispiel eine zu große Aufgabe. Was ich gucken würde gerne, wäre so mal Dragon Ball, die erste und die zweite Staffel, Dragon Ball Z. So, weil ich die Storys cool fand, weil ich die Charaktere geil fand, weil es da auch die Games noch dazu gab und so. Da würde ich mich breitschlagen lassen, aber ansonsten bin ich anime-mäßig gar nicht drin. Auch mit den Büchern, weil man muss die ja falsch lesen, das mag ich auch nicht.
Man muss die ja falsch lesen? Das ist auch ein verrückter Karl. Vielleicht ist auch einfach nur die Sichtweise eine andere. Man muss sie falsch lesen. Das kann ich als Option, dass es andere Lesweisen gibt, ne? Einfach direkt falsch.
Ja, na, intuitiv. Ich fange dann hinten an und dann blätter ich einmal um und dann denke ich, okay, ich bin jetzt fertig damit und dann blätter ich wieder in die falsche Richtung und lese ich es halt. Also ich würde nur zwischen der quasi von unserer Seite aus betrachtet letzten und vorletzten Seite hin und her pendeln.
Ja, immer wieder in die falsche Richtung lesen.
Ja, dann würde ich denken, boah, das sind richtige Füllerseiten, würde ich mir dann denken mit der Zeit.
Ich kann dir auf jeden Fall Naruto sehr empfehlen. Da gibt's ja Naruto und Naruto Shippuden. Das eine ist so, wo er klein ist, also noch ein Kind. Und das andere ist ja dann so, wo er schon so jugendlicher ist, bis hin zum Erwachsenenalter.
Genau, der will ja dann irgendwie noch seinen Meister machen, ne?
Was?
Also der will doch irgendwie so ein Karademeister will der doch werden.
Der will der Hokage werden, ja. Das ist der oberste Befehlshaber sozusagen des Dorfs. Da gab es irgendwie 4 oder 5 vor ihm und das ist sein großes Ziel, ja. Die Serie hat so viel über, von dem man ganz viel, oder also man kann von der Serie, glaube ich, ganz viel lernen. Auch so gerade was so moralische Sachen angeht, das ist schon wirklich alles sehr cool gemacht und man muss auch viele, beziehungsweise oft ist man so in einem kleinen moralischen Dilemma, wo man dann vielleicht doch mal drüber nachdenkt, so, was halte ich denn jetzt gerade von der ganzen Sache? Die Animes, die alten, haben bloß ein Problem, und zwar haben die oft so Lückenfüller-Folgen dabei. So Folgen, wo irgendwie die Vergangenheit geguckt wird und eigentlich so unwichtige Sachen nochmal behandelt werden und so Dinge, die die Story nicht so richtig voranbringen, ne? Und ich finde, das ist in der heutigen Zeit irgendwie ein bisschen schwierig, weil alles immer so schnell, schnell, schnell gehen muss und jeder will immer nur eigentlich so viel Information wie möglich in so kurzer Zeit wie möglich kriegen. Und das ist manchmal dann ein bisschen schwierig, da so, na, auch so in dieser Handyzeit und so, wenn man nicht mal einen Film irgendwie eine Stunde ohne aufs Handy zu glotzen gucken kann, ist das alles ein bisschen schwierig so. Also man muss sich dafür auch wirklich Zeit nehmen, man muss da aufpassen. Und das können heutzutage nur noch wenige. Aber wer das kann und wer da Bock drauf hat, ich kann das wirklich absolut empfehlen. Das ist, Naruto wird wirklich immer geiler bis hin zum Ende, wo du dir dann sagst, Alter, what the fuck, war das eine geile Serie, wirklich, ein geiler Anime.
Also bei so einer Länge, bei so einer Menge an Material, das man sich da anschauen muss, also das.
Das ist gar nicht so viel.
Wie lange ist es denn?
Naja, wenn du jetzt, sagen wir mal, Intro und Outro rausrechnest, da fehlen schon mal 5 Minuten. Du hast eine Folge, geht vielleicht 15 bis 20 Minuten. Davon hast du, weiß ich nicht, wie viele sind das, 250? Also es ist zwar
Viertelstunde mal 250.
Ja.
Das heißt, 250 durch 4, das heißt 60, 62.
60, ja, meine ich, sorry.
Das heißt, gute 60 Stunden.
Ja, das finde ich aber eigentlich ehrlich gesagt okay.
Das ist schon länger als Spielfilmlänge.
Das ist auch länger als Herr der Ringe. Versuch das mal an einem Tag zu gucken. Aber apropos moralisches Dilemma, hast du dazu noch was zu sagen? Also nicht zum moralischen Dilemma, sondern zu Animes?
Nee, aber generell, also das, also mir jetzt so ein Projekt vorzunehmen und das dann zu schauen ohne Ablenkung, wäre, glaube ich, schwierig für mich. Ich kann das, wenn ich mal im Kino bin oder so, dann bin ich nicht am Telefon. Oder wenn wir zu Hause sagen, ey, pass auf, es gibt hier einen Film, der uns beide interessiert, den kennen wir beide nicht, dann schauen wir den auch ohne Telefon, das gelingt auch. Wenn wir jetzt aber Harry Potter zum millionsten Mal schauen oder so, dann datteln wir nebenbei. Oder es ist teilweise so, wir gucken gerade eine Serie, weil du auch sagst, moralische Dilemmata. Wir gucken gerade The Good Doctor. Da geht's um so einen
Ja, hab ich geguckt.
Ja, okay. Geht's um so einen Autist, der Chirurg werden möchte und wird. Und die haben ja auch immer so Dilemmata. Das bekommen ja generell die meisten guten Serien, sind ja gut wegen genau solcher Szenarien, die darstellen.
Dilemmiti.
Dilemmiti. Muss ich mir aufschreiben, das ist ein sehr schönes Wort. Dilemmiti.
Gott. Nehme Doppel-I, Dilemmiti. Muss nur ein I dran denken, ich habe vorne anfangen mit Schreiben.
Nee, ich hab's komplett falsch geschrieben. Ich habe die L's und die M's vertauscht und dann war richtig Chaos im Wort.
Dimilem, oh, Hilfe, was? mach mal weiter.
Jedenfalls The Good Doctor, da ging es darum, dass irgendwie so ein alter Opi kam, der schon sehr stark dement gewesen ist, der von seiner Omi da gepflegt wurde und die haben gedacht, der hat irgendwie nur Nierenstein, haben den untersucht und haben festgestellt, oh, der hat ja Krebs. Und dann war irgendwie, gab es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, ja, entweder kommt er jetzt noch ein Jahr schmerzfrei und relativ symptomfrei durch, aber wird dann sterben. Oder wir werden ihn jetzt operieren und der macht danach Chemo und alles Mögliche. Dann hat er vielleicht noch 5 oder 6 Jahre, aber wird halt permanent körperlich eingeschränkt sein. Dann geht's natürlich mit dem Gesundheitszustand auch noch weiter runter. Dann wird er permanent überrascht sein und sagen, hey, was für eine Situation bin ich, was bin ich? Und wird sich 1000 Mal mit seinem Krebs auseinandersetzen müssen. Und dann war halt auch die Frage Lebensjahre oder Leiden und so. Also war ganz cool. Und da habe ich auch eine Sache gesehen in der Serie, da wollte ich dich mal fragen, ob das ein Thema ist oder ob das jetzt nur Film ist oder ob das nur amerikanisch ist oder ob das nur in riesen Krankenhäusern ist oder so. Aber war ein Szenario, da hat eine junge Frau, ein Mädchen, bei einem Unfall ihr Leben verloren. Und dann gab es eine, die hat ein sehr deformiertes Gesicht gehabt, aber auch irgendwie Trauma, wie Dilemmiti in der Jugend. Und dann hat die von der Verstorbenen von dem Unfall das Gesicht implantiert bekommen. Und da hat die auch so ein Ehrenspalier bekommen, als die dann rausgefahren wurde aus dem Zimmer. Und da standen auf dem ganzen Flur standen alle Ärzte und Pflegekräfte und was weiß ich, wahrscheinlich auch noch die Hausmeister mit dabei. Und haben so, wie man das auch beim Fußball von manchen Ländern kennt, wenn der Meister schon feststeht und dann hat er noch ein Pflichtspiel, dass da ein Spalier gebildet wird. Ist das ein Thema? Also hast du sowas in der Praxis schon mal erlebt? Hast du davon irgendwie schon mal gehört? Oder ist das was, wo man in der Theorie was drüber lernt in der Ausbildung? Also, oder ist das jetzt nur filmisch gewesen extra?
Spalier stehen?
Ja.
Ich verstehe den Kontext. Also
so eine Ehrentransplantation
existiert zwar, aber das ist ja völlig aus der Luft gegriffen.
Ja, das war halt so ein Ehrenspalier, weil das Opfer von dem Mädchen, was ja schon verstorben war zu dem Zeitpunkt, aber die Mutter hat dann entscheiden müssen, machen wir das nicht, weil das Opfer quasi so groß ist, dass sie da ein Ehrenspalier gebildet haben, als sie aus dem Zimmer rausgefahren wurde.
Ja, ist ja Quatsch. Wer macht das? In Deutschland gar keine Zeit für. Ob die das in Amerika machen, keine Ahnung. Aber in Deutschland interessiert sowas niemanden, nee. Die Medizin ist nicht immer so warmherzig, wie man sich das vorstellt. Das ist wirklich, wie man das im Volksmund sagt, du bist dann gefühlt nur eine Krankheit oder eine Zahl.
Es würde ja wahrscheinlich
behandelt und dann wirst du wieder nach Hause geschickt.
Es würde wahrscheinlich auch datenschutztechnisch gar nicht gehen, weil man dürfte ja nicht draußen rum erzählen, was die hat. Man dürfte nur sagen, oh, die eine macht was mega krasses, lass mal rausgehen und klatschen. Aber ich darf nicht sagen, was.
Ja, genau. Es sei denn, sie gibt dir die Freigabe dafür. Dann dürftest du das natürlich. Aber Nee, unrealistisch. Also es findet bei uns nicht statt. Hat in der Theorie nie stattgefunden. Halte ich für Quatsch.
Okay. Ich hätte noch so ein kurzes Gesundheitsthema und ich würde vielleicht auch noch. Ich habe am Anfang kein Lied gesungen diesmal. Das liegt daran, dass ich mal wieder eine Schätzfrage mitgebracht hätte. Wir müssen irgendwann mal das Intro des Podcasts beenden und zu den inhaltlichen Sachen kommen.
Ach so, ja, mach mal.
Ich würde, wenn wir inhaltlich noch, komm, wir bleiben noch kurz beim Thema Gesundheit. Ich habe mir einen Gesundheitscheck machen lassen.
Wurde dein Pimmel angeguckt?
Nee, mein Pimmel wurde nicht angeguckt, aber ich habe ihn trotzdem gezeigt.
Dann ist uninteressant. Stell dir mal vor, so. Irgendwie haben Sie in letzter Zeit Erkältungssymptome? Nein, aber hier ist mein Pimmel.
Nee, aber die haben mir Blut abgenommen. Dann wurde mir Urin, also den habe ich mir selber abgenommen. Aber den
würdest du dir von mir Blut abnehmen lassen?
Ja, na klar.
Wirklich?
Ja, na klar.
Ich glaube Jessie nicht.
Wieso nicht?
Weil die glaubt, ich kann das nicht, glaube ich.
Ja, das ist immer das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich einen kleinen blauen Fleck krieg, oder?
Ja, du kannst auch einen riesenblauen Fleck kriegen. Das ist, also normalerweise, glaub, du hast noch so relativ dynamische Venen, da sollte das, denke ich mal, kein Problem sein. Du bist ja auch nicht irgendwie übergewichtig, wo man jetzt Ewigkeiten in der Tiefe nach Venen suchen muss, sondern ich glaube, wenn man bei dir staut, dann wird die schon in der Ellenbeuge rauskommen. Und dann sollte das auch kein Problem sein. Also du wirst da gar nichts, wird nichts blau, nischt. Das ist der Normalfall.
Jedenfalls Blut, Urin und EKG haben wir gemacht.
Ja.
Und EKG war witzig, weil es hat auf meinem Brusthaar nicht geklebt. Es hat sie sehr oft festgemacht. Und weiß ja auch gar nicht, war da irgendwie so eine Minute drauf. Wir haben da chillig gequatscht nebenbei. Weiß gar nicht, suchen die da nach irgendwelchen Rhythmus-Aussetzern, nach irgendwelchen Auffälligkeiten oder was checken die da? Ne? Eigentlich das.
Du kriegst, also EKGs schreiben wir auch auf Arbeit. Und zwar sogenannte 12-Kanal-EKGs. Da kriegst du 12 verschiedene entweder Klebchen wie bei dir oder bei uns. Wir haben so einen kleinen Cheatcode. Bei uns läuft das mit Saugnäpfen. Also das Ding saugt sich quasi an deine Haut. Da ist egal, ob da Haare dazwischen sind oder so. Das funktioniert trotzdem. Da wird vorher deine Haut nass gemacht und dann saugt sich das wie kennst du, wie solche Saugnäpfe, die man an Spiegel oder sowas macht. Warum auch immer. Wenn man irgendwas dranhängen will oder so. Oder ein Fenster.
Ja.
Kennst du die Dinger?
Naja, kenne ich.
Ach so, gut, habe ich nicht verstanden. Solche Dinger sind das, die man dann da so draufsetzt und dann hat man da sein 12-Kanal-EKG. Was war denn eigentlich die Frage?
was genau damit überprüft wird? Also EKG.
Ach so, wie das vonstatten geht, so ganz grob, ne?
Ja, also EKG heißt ja, also E von Elektro, sind wir uns einig?
Ja.
K von Cardio, von Herz irgendwie?
Ja.
Und G für Gramm, grafische Darstellung mäßig.
Graphie, genau. Elektrokardiographie. Das heißt, genau, dein Herz wird sozusagen durch 12 verschiedene elektrische Ableitungen grafisch dargestellt. Also man kann dein Herz dann lesen sozusagen, was es macht.
Liest man das richtig rum oder wie ein Anime?
Nein, das liest man richtig rum, von links nach rechts, so wie es aufgeschrieben wird.
Okay. Ja. Du kannst, jedenfalls.
Naja, ich war ja noch nicht fertig. Ich lasse mich mal ausreden.
Ja, erzähl.
Du kannst ja nicht eine Frage stellen und dann nach der Viertelantwort sagst du wieder,
Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbrochen habe. Diesmal lasse ich dich einfach ausreden.
Ja,
tut mir auch leid. Das
ich trete mir jetzt durcheinander, obwohl wir nicht aufgelegt haben und nebenbei telefonieren.
Erzähl von deinen scheiß 12-Dings hier.
Ja, da wird aufgezeichnet, Herz, grafisch.
Und dann kann man es lesen.
Ja, also es wird quasi aufgezeichnet, man sieht dein Herz. Man sieht zum Beispiel, wenn du irgendwie einen Infarkt hast. Das heißt, wenn da irgendeine Reizweiterleitung nicht so ganz hinhaut, dann hast du eine sogenannte ST-Hebung oder halt auch nicht. Da gibt es schon wieder Unterschied zwischen STEMI und N-STEMI. Das ist dann sichtbarer Infarkt und nicht sichtbarer Infarkt. Man kann da eigentlich fast alles rauslesen. Man kann deinen Rhythmus kann man da rauslesen ob du irgendwelche Extrasystolen hast, ob du Aussetzer hast, ob du Vorhofflimmern hast, ob du Kammerflimmern hast oder ob dein, weiß ich nicht, alles Mögliche halt. Gibt's tausend verschiedene Sachen, die man da lesen kann.
Jedenfalls flimmert nichts und es infarktet auch nichts. Und
geil.
Ach so, die hat mir, da habe ich eine ne Frage. Die hat mir diese EKG-Nupsis da so an meinen Oberkörper so drauf gemacht. Ich habe mich da so auf die Liege gelegt, dann hat die mir die Dinger drauf gemacht. Und dann hat die so auf diese Nupsis, hat die so ein schönes, warmes Handtuch draufgelegt. Hm? Ja, ich wusste, ich hab's nicht hinterfragt in dem Moment. Es war übel schön.
Habe ich jetzt keinen Grund für parat.
Okay, vielleicht war es einfach nur, weil es kalt war. Aber das wäre ein krasser, freundlicher Service, der theoretisch.
Naja, vielleicht ist das eher so aus Schamgründen gemeint, weil also Frauen ziehen sich ja dann in der Regel alles aus obenrum, um dann vielleicht dann um die Brust zu bedecken oder so, weiß ich nicht.
Ah, okay, das kann natürlich sein.
Das Problem bei den EKG ist halt, wenn du da irgendwie, also ein BH ist da halt wirklich im Weg, ne? Also wenn du, also du kannst ihn zwar prinzipiell
immer
anlassen.
Tom, immer.
Nein, nicht immer. Du kannst ihn zwar prinzipiell anlassen, aber es macht sich halt total scheiße. Das ist halt wirklich so.
BHs sind immer im Weg. Ich hätte mir noch nie gedacht, oh Mensch, der BH ist da jetzt genau richtig.
Ach so, ich dachte beim EKG-Schreiben, hab ich gerade gefragt, wann du das geschrieben hast.
Nee. Ja, das war EKG. Und dann sollte ich noch Pipi machen. Das hatte ich ganz vergessen zu dem Zeitpunkt. Und es hieß nur vorher, ich soll da nüchtern ankommen. Das heißt, ich habe natürlich kein Frühstück gegessen, ich habe nichts getrunken, habe trotzdem natürlich meinen Morgenpisch gemacht. Und dann sagt die, ja, ich gebe dir jetzt hier einen Becher und dann machst du da einfach rein. Und ich habe bisher einmal in meinem Leben eine Urinprobe abgeben müssen. Das war, als ich vor, keine Ahnung, 12, 13 Jahren im Krankenhaus war, wegen Depressionen. Da musste ich das dort schon mal machen. Ich weiß gar nicht, warum. Und da weiß ich noch, dass ich, habe ich mir so halb auf die Hand gepisst. Das war, da habe ich gar nicht gewusst, wie ich das machen soll, feinmotorisch. Und diesmal habe ich aber sehr erwachsen meinen Pullermann in diesen Becher reingedrückt und habe gesagt, mach. Und war richtig glücklich, dass da noch was rausgekommen ist. Ich habe auch Profi, wie ich bin, ohne dass sie das gesagt hätte. Ich habe auch bis zum Mittelstrahl gewartet und habe dann da reingemacht. War genau wie damals, wenn der Becher, wenn du den so in der Hand hältst und dann pinkelst du rein und dann merkst du an der Hand, die den Becher hält, an den Fingern, merkst du dann auf einmal die Wärme des Urins. Das ist schon nicht so geil eigentlich. Und dann sollte ich das einfach da so hinstellen. Dann habe ich den Becher mit meiner Pisse einfach in der Arztpraxis stehen lassen.
Ja, und jetzt überleg dir mal, du musst die Pisse von den Leuten entgegennehmen und die kommen einfach raus und wollen dir den mitten auf den Gang in die Hand drücken. Dann stehst du da und denkst dir, also wirklich, die Hälfte der Leute pisst einfach daneben und pisst den ganzen Becher voll. So, dann stehe ich auf dem Gang und dann nehme ich den Becher doch nicht in die Hand. Aber warte doch, bis die Handschuhe alle verfickt.
Ey, das ist mir, ich habe jetzt zweimal im Becher pinkeln müssen. So, und einmal ist es schiefgegangen, einmal hat es geklappt. So, das heißt, in 50% der Fälle habe ich es geschafft, clean in den Becher reinzupissen.
Und jetzt, ja, und du bist noch deutlich U60.
Ich bin deutlich U60 und ich habe vor allem deutlich Pimmel. So, und ich glaube, dass das ohne Pimmel natürlich noch mal deutlich schwerer zu koordinieren ist. Und verstehe ich. Also, ja, aber wie sollen die das bei euch machen? Sollen die das bei euch auch da drin stehen lassen eigentlich?
Ja, ich sage immer, wir haben so eine kleine Ablagefläche, wenn man in den Raum reinkommt. Die wird regelmäßig desinfiziert und da sollen die einfach den Becher draufstellen. Dann kann ich mir da Handschuhe anziehen, kann den Becher mit rausnehmen, kann die Urinprobe abnehmen. Und dann kann ich den Becher wieder wegschmeißen.
Und wie kümmerst du dich dann darum, wie das weitergegeben wird?
Man kann Etiketten ausdrucken und auf den Etiketten ist ein Barcode und den Barcode klebe ich dann auf die Probe.
Das ist ja wie bei uns, wir können auch Etiketten ausdrucken mit dem Barcode.
Ja, genau. Auch so wie du deine Cola beschriftest, beschrifte ich meine Urinproben.
Ey, wir haben den gleichen Job.
Ja, quasi haben wir den gleichen Job, ja.
Naja, dann habe ich eben das ganze Zeug abgegeben. Blutentnahme, weil du fragst, ich hätte es dich machen lassen. Ich habe da prinzipiell kein Problem mit Nadeln und so. Es ist alles in Ordnung. Ich kann bloß nicht hingucken. Ich will das nicht sehen. Denn jetzt war das aber so, dass ich die Schwester, die das gemacht hat, die kannte ich.
Und ich habe mit der gequatscht und wir waren so voll im Smalltalk drinnen und haben uns ausgetauscht und dann fing die auf einmal an, da gesagt, hier, mach mal Faust und bla bla bla. Und dann habe ich, weil wir gequatscht haben und ich mich auf das Gespräch konzentriert habe, intuitiv einfach hingeguckt. Und dann hat die mich da so gepiekst und ich bin ganz still geworden, weil ich habe es nicht verarbeiten können in dem Moment. Ich wollte weiter reden und dann habe ich aber gemerkt, irgendwas ist gerade nicht so, wie ich mir das wünsche. Und da bin ich offenbar so lange still gewesen, dass sie mich dann auf einmal so gefragt hat, ist alles in Ordnung? Dann habe ich dann gesagt, ist mir aufgefallen, da habe ich gesagt, ja, alles gut, ich kann da normalerweise nicht hingucken, das habe ich gerade vergessen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin dann am nächsten Tag nochmal hin zur Auswertung und da wurden mir wunderbare Werte bescheinigt und ist nicht so, dass ich jetzt beruhigt gewesen bin, das hört man ja von vielen, die so Check-ups machen, dass die dann danach so beruhigt sind. Ich habe jetzt nichts erwartet. Ich bin natürlich noch am dankbareren Ende der Alterskontrollen, dass man sich mal so checkt. Und ist trotzdem natürlich schön, das zu hören. Bin dann ins Studio gegangen und habe Musik gemacht.
Hattest du irgendeinen roten Wert?
Ich habe nichts von irgendwelchen Farben gehört.
Hast du irgendeinen Wert außerhalb des Normalbereichs? Hast du überhaupt deine Werte bekommen?
Ich habe die nicht bekommen.
Ach so, das ist ja gut, dass du Werte abnehmen lässt, aber die dann nicht kriegst, das ist gut. Machen wir so.
Ja, ich kann das Zeug eh nicht lesen. Also wenn der Onkel Doktor mir sagt, das ist in Ordnung, dann vertraue ich dem.
Ja, ich aber letztes Mal gesagt, hier, Tom, meine Blutwerte, guck mal bitte drüber. Aber nö, ich bin ja nicht der Arzt. Das ja.
Soll ich die mal noch anfordern?
Ich hätte die halt so und so mit nach Hause genommen, wenn du mal, oder kriegt die der Hausarzt automatisch, oder war das bei deinem Hausarzt, oder was ist?
Das war bei meinem Hausarzt, ja.
Ach so, na gut, da ist er gut aufgehoben, da brauchst du ja nicht. Du kannst ja gar nichts lesen. Wenn ich dich jetzt frag, Richard, was ist denn, wir machen es mal einfach, was ist denn CRP?
Crip. Trip.
Also ja, ich will jetzt nicht wissen, was das ausgesprochen heißt, sondern was macht ein CRP? Was denkst du denn? Was zeigt das an oder wofür steht das?
Das CRP zeigt die Erythrozytenanzahl im Blut an.
Nee, das machen die Erythrozyten.
Okay, dann geht um Kaliumpumpe.
Das sagt das Kalium.
Was ist ein CRP?
CRP ist irgendein reaktives Protein, was sozusagen Entzündungen im Körper einordnet.
Du bist, du bist ein reaktives Protein.
Auch. Habe ich zumindest. Das zeigt ja an, ob du eine Entzündung hast und wenn ja, wie schwerwiegend ist sie und ja.
Ja, aber Tom, wenn ich doch entzündet gewesen wäre, dann hätte der Arzt gesagt, sie sind entzündet, sie müssen dezünden, um entgegenzuwirken.
Ja, aber man sieht ja nicht jede Entzündung, du Heini. Hm. Du bist ein richtiger Heini. Hast du schon mal eine Lungenentzündung von außen gesehen?
Ich bin immer ein gesunder Heini.
Ja, sagt dein CRP-Wert bestimmt auch. Der ist unter 5.
Ja, soll ich dir mal meinen Pimmel zeigen?
Genauso war das in echt.
Tom?
Ja?
Ich würde zu Beginn des Podcasts einfach mal mit einer Schätzfrage reinstarten, wieder der guten alten Zeiten wegen. Was hältst du davon?
Ja, ich bin ja auch immer noch bei meiner Umleitung apropos Dilemmi-TI und die konnte ich immer noch nicht zu Ende führen. Also jetzt machen wir deine Schätzfrage und dann mache ich mein Dilemma.
Ich möchte gerne von dir wissen, wie viele verschiedene Kfz-Zeichen, also die linke Seite davon, gibt es in Deutschland?
Ach du Scheiße, ist das eine geile Frage.
Ja, ne, habe ich auch gedacht.
Boah, das lässt sich gar nicht herleiten.
Ich weiß das, weil meine Freundin jetzt so eine App hat, da kannst du das eintragen. Da kannst du, wenn du auf Autofahrten unterwegs bist, kannst du quasi so Kennzeichen gucken und kannst die nach und nach alle sammeln. Da zeigst du an, welche hast du schon, welche fehlen dir noch. Und da zeigt es eben auch die Gesamtmenge der deutschen Kennzeichen an.
Und hast du die voll?
Nee, also sie hat das relativ neu gehabt. Sie war bei 40 oder so, als wir losgefahren sind. Wo sind wir denn hingefahren? Ah, wir sind nach Berlin gefahren, zu meinem allerersten Metal-Konzert. Und haben, als wir in Berlin waren, hatten wir so gute 110, 120 mehr.
Okay, also das finde ich extrem schwer. Ich weiß ja, dass diese Kennzeichen, die gibt's ja nur als Stadt oder als Kreis. Oder als beides. Weiß ich jetzt nicht.
Ich denke, das ist erstmal richtig soweit, ja. Oder als Bundesland, wenn du die Städte nimmst, die ganz großen, die.
Naja, gut, Berlin. Dann ist es ja aber auch de facto eine Stadt. Das macht ja keinen Unterschied. Ich würde behaupten, dass es in Deutschland mindestens 8500 verschiedene Kennzeichen gibt.
Nee.
Nee?
Nee, es sind deutlich weniger.
Ah, fuck off. Ich wollte erst 12.000 sagen, also habe ich mich in die richtige Richtung korrigiert.
Es sind 828.
So wenig? Unter 1.000? Ja, ich habe schon hier im Osten schon 1.000 gesehen.
Ach, ja, aber immer dieselben.
Nee. G, G-E-R.
G-R-Z. Pile.
G-R-Z. L.
Ja. Nee, das war's auch. Also ich habe zu dem Thema jetzt nicht mehr.
Ja. Finde ich jetzt ein bisschen enttäuschend, aber muss ich wohl so hinnehmen.
Ja, na, die Schatzfrage an sich war einfach schön.
Die war mega. Ich bin auch sehr überrascht von der Antwort, ehrlich gesagt. Hat man ja meiner Schätzung gemerkt, glaube ich.
Ja.
So, Richard. Apropos Dilemma. Ich lese ganz kurz was vor, ja?
Ja.
Der Fall, die verschlossene Apotheke. In einer Kleinstadt wird nachts in eine Apotheke eingebrochen. Gestohlen werden mehrere Packungen eines seltenen, sehr teuren Medikaments, das normalerweise nur auf Rezept ausgegeben wird. Bargeld oder andere Wertgegenstände bleiben unangetastet. Am nächsten Morgen findet die Polizei schnell einen Verdächtigen. Eine Verdächtige? Lena K., 19 Jahre, Auszubildende, bisher nicht vorbestraft. In ihrer Tasche wird eine leere Medikamentenschachtel gefunden. Sie gibt den Einbruch zu. Bei der Vermehrung erklärt sie... bei der Vermehrung direkt beim Bumsen gelandet. Bei der Vernehmung...
Die hat ihr einen Pimmel gezeigt, Alter, als sie ja, angehalten wurde.
Bei der Vernehmung erklärt sie, dass sie das Medikament für ihren kleinen Bruder gestohlen hat. Er leidet an einer schweren chronischen Erkrankung. Die Krankenkasse übernimmt die Kosten nicht vollständig. Die Familie ist hoch verschuldet und ohne das Medikament drohen ihm schwere gesundheitliche Schäden. Der Apotheker bestätigt, dass genau dieses Medikament in der Nacht fehlte und dass er durch den Diebstahl einen erheblichen finanziellen Verlust erlitten hat. Kannst du das moralische Dilemma denken? Und jetzt, Richard, möchte ich wissen, was macht man mit dem? Oder mit der? Oder mit der Situation allgemein?
Ja, also ich finde es gut, dass sie für ihre Familie da ist.
Oha.
Man muss auch zusammenhalten im kleinen Kreis. Und ich glaube, dass so ein Apothekenboss, also ich denke, das kann man finanziell verschmerzen. Von daher denke ich, die Schädigung.
Okay, warte mal. Was glaubst du, was ein teures Medikament kostet?
Das kommt halt auch drauf an, wie viel, ne? Aber ich vermute mal, dass der Schaden, der wird jetzt nicht höher sein als 2.000 Euro.
Das ist kein teures Medikament.
Wie hoch ist denn der Wert? Was würdest du schätzen?
Ich weiß nicht, wie hoch der Wert ist, aber ein teures Medikament ist für mich 5.000 Euro aufwärts. Also klar, die anderen sind auch teuer, aber also im Vergleich zu anderen Medikamenten, sage ich mal, die gehobene Klasse geht so ab 5.000 Euro los und die geht bis zu einer halben Million. Also es gibt wirklich so teure Medikamente, kannst du dir nicht vorstellen.
Ja, dann würde ich die Krankenkasse schließen und den Mitarbeitenden der Krankenkasse Sozialstunden im Hospiz aufdrücken. Ich würde die Apotheke in Ruhe lassen. Ich würde die Lena in Ruhe lassen, weil das Problem ist ja eigentlich die Krankenkasse. Ey, wenn der Kollege krank ist und der hat Probleme, dann ist es euer euer verdammter Job, euch darum zu kümmern, dass der da auch die Versorgung kriegt. Wir leben immer noch in Deutschland, wir wollen ja stolz sein auf unser Gesundheitssystem, dann kümmert euch um eure Scheiße. So, ganz die Versicherung von den Apotheker-Dude, die soll dem das Geld zurückgeben, ist auch in Ordnung, ist ja nicht rechtens, dass der da bestohlen wird. Aber auch für den Schaden. Nee, das zahlt nicht die Versicherung, das zahlt die Krankenkasse. So, selber schuld, die müssen es ausbaden.
Ich bin auch der Meinung, dass wenn wir ein Medikament haben, was überlebenswichtig ist oder was extrem viel Lebensqualität zurückgibt oder bietet, dann gehört das gefälligst von der Krankenkasse bezahlt, dafür werden Beiträge bezahlt. Genau deswegen ist sowas Pflicht. Und ich bin auch der Meinung, dass man die Krankenkasse hier in die Verantwortung führen muss. Und die Diebin aber trotzdem. Also ich bin trotzdem der Meinung, man sollte der irgendwie, also klar, man muss das irgendwie auch immer ein bisschen einzelfallabhängig machen. Die ist noch nie vorbestraft, noch nie irgendwas passiert. Und die muss ja aber trotzdem mal wenigstens mal verhört werden und zu gucken, wie ist sie denn überhaupt drauf? Also hat die das jetzt bewusst gemacht, um irgendwie dem Apotheker zu schaden? Ja, wahrscheinlich nicht.
Das wäre so geil. Da ging es überhaupt nicht um ihren Bruder. Die hat ein Verhältnis mit dem Apotheker gehabt und wollte dem eins auswischen. Die hat das gar nicht ihrem Bruder gegeben. Die hat das vernichtet. Ey, es
8 Jahre Knast.
Lena, Alter, du Bitch.
Lena, du Bitch, ey. Du kannst nur Pimmel zeigen und dann wieder abhauen. Ganz toll. Ja, echt mal. Also, ja, komm, da lassen wir auf jeden Fall milde walten. Also, ich sag mal, die kommt ungeschoren davon. Der Apotheker muss natürlich, der muss wenigstens mal der Krankenkasse schreiben, also muss sich wenigstens mal drum kümmern, sein Geld zurückzubekommen. Ich meine, der stand auch nur da und hat zugeguckt, ne, und hat nachts abgeschlossen und geschlafen. So geht's ja auch nicht. Muss er irgendwie auch mal ein bisschen auf seine Sachen aufpassen. Ja. Hat ja auch eine gewisse Aufsichtspflicht. Und ja, was die Krankenkasse angeht, die muss auf jeden Fall die Versicherungssumme bestimmen. Und das Medikament bezahlen, und zwar lebenslang, was auch immer. Und die Versicherung muss auch nochmal das Geld bezahlen. Und dann hat der Apotheker Plus gemacht, das Kind ist versorgt. Und der Junge, der kriegt Haarausfall.
Warum?
Ich weiß nicht, ich dachte, der muss auch irgendwas kriegen.
Als Strafe, dass er krank ist.
Ja, ohne den wäre das alles nicht passiert.
Ja, hätte er mal Sport gemacht.
Ja, meine Rede. Gesunde Ernährung, alles kein Punkt mehr.
Ja, nee, finde ich gut. Ich würde sagen, den Fall haben wir gelöst. Ich finde auch schön, dass wir uns geeinigt haben, dass die Krankenkasse das Problem ist.
Ja, auf jeden.
Wir wollen uns doch eine Zukunft entwickeln, die für alle lebenswerter ist und nicht, wo irgendwie die Mittelschicht immer weiter verärmt und wo wir uns alle nur gegenseitig irgendwie in Poppes treten. Und da gehört irgendwie dazu, zu dieser idealisierten Vorstellung natürlich, dass eine Krankenkasse, wenn man krank ist und es gibt Medikamente, dann habt ihr das zu zahlen, Alter, das ist euer Job.
Genau. Krankenkassen rückbauen. Nee, warte mal. Da hat gar keinen Sinn.
Nee, wir müssen den Bruder von Lena, den Bruder
die Verantwortung ziehen.
Ja, oder den Bruder von Lena rückbauen.
Genau. Krankenkassen enddilematisieren.
Ja, das ist ein guter Slogan auch.
Ja. So, gut. Erzähl mir mal was. Ich hab Bock, dir zuzuhören, Richard. Und ich hab Bock auf Sachen. Ich hab Bock auf Sachen. Gib mir Sachen.
Na, wir haben jetzt gekürzte Öffnungszeiten im Getränkemarkt bei uns.
Warum?
Weil es sich nicht lohnt, weil zu wenig los ist zwischen 20 und 22 Uhr und es rechnet sich für den Chef nicht. Und
jetzt habe ich gerade wie Déjà-vu, hatten wir das nicht schon mal?
Das hatten wir während Corona tatsächlich schon mal, ja.
Ah, ja, okay.
Und jetzt habe ich entweder immer 20 Uhr Feierabend oder einer von uns Getränkemarktleuten muss dann ab 20 Uhr bis 22 Uhr immer noch im Hauptmarkt mithelfen. Und da habe ich jetzt vergangenen Freitag... Boah, habe ich jetzt vergangenen Freitag das erste Mal seit 2016 wieder im Hauptmarkt gearbeitet.
Und wie war's?
Es ist Freitagabend zwischen 20 und 22 Uhr, ist halt trotzdem ruhig und nicht viel los und natürlich auch zu wenig Zeit.
um mich jetzt irgendwie in Ruhe in die Prozesse da einzugliedern und mir verantwortungsvolle Aufgaben zu übertragen. Das reicht die Zeit hinten und vorne nicht, so wenn es auf den Feierabend zugeht. Und von daher soll ich einfach nur ein bisschen Ordnung machen, ein bisschen spiegeln, ein bisschen Pappe ziehen und so. Und das hat tatsächlich Spaß gemacht. Also ich habe mich auch mal ganz anders mit dem Sortiment, das sie haben. Ja, so heißt das.
Ja, okay.
Ich habe mich auch mit dem Sortiment
mal ausnehmen.
Ja, das stimmt. Also ich habe ganz viele Sachen gesehen, von denen ich gar nicht wusste, dass die haben, und mir das mal in Ruhe angeguckt und so. Und es hat richtig Spaß gemacht. Also entgegen meiner Erwartung, ich war anfangs auch abgefuckt, als ich dachte, oh nee, ich muss darüber, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Ich will lieber in meinem gewohnten Terrain bleiben. Klingt wie ein Elefant. Aber nee, war cool. War in Ordnung. Und dann war ich letztens im Getränkemarkt noch. Da kam ein Kunde rein und hat mich gefragt, sag mal, ihr habt doch hier das Kosmonaut-Bier. Wo wird denn das eigentlich abgefüllt? Und wir haben sehr viele Biersorten. Und er hat eine von den zwei Biersorten erwischt, wo ich es ihm tatsächlich sagen konnte. Und ich habe mich so allmächtig gefühlt, als ich ihm gesagt habe, ja, also das Kosmonaut-Bier, das ist natürlich aus der Mauritius-Brauerei in Zwickau. So, hat er sich bedankt bei mir, habe ich gedacht, ja, ich bin ein krasser Typ, ich kann dir alles sagen. Und das einzige Bier, bei dem ich es noch gewusst hätte, wäre Sternburg. Da hätte ich da sogar die Straße nennen können, weil ich das mal in einem Songtext hatte. Sternburg-Bier wird in Leipzig in der Mühlstraße 13 gebraut.
Ja, stand ich schon oft davor. Ganz komische Gegend. Naja, also auch komisches Bier.
Wieso stehst du vor der Brauerei?
Weil da Bekannte von uns wohnen.
In der Brauerei?
Obendrauf.
Ernsthaft?
Nein, natürlich nicht.
Wie geil wäre das?
Wer zum Fick wohnt auf einer Brauerei?
Ich weiß es dann nicht.
Ja, die nicht, auf jeden Fall.
Schade.
Was hättest du davon, auf einer Brauerei zu wohnen? Das hat ja nur Nachteile. Es ist übelst laut, es stinkt den ganzen Tag und dann hast du ja, das ist es im Wesentlichen.
Ich war noch nie in der Brauerei. Ist es da immer laut? Stinkt es da immer? Ich weiß es nicht.
Na, bestimmt. Die Flaschen, die gehen da die ganze Zeit in Laufbahn, dann immer die ganze Zeit klick, 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 klick. Da sind da bestimmt richtig viele Bierdeckel überall, also hier die Kronkorken.
Ja, aber man wohnt ja nicht neben der Sortierstrecke. Man lebt ja oben drüber, da ist ja noch eine Wand dazwischen.
Ja, ich höre meine Nachbarn unten unter mir auch manchmal, die sind wesentlich leiser als aneinander klirrende Bierflaschen. Ja,
naja,
bist jetzt wieder unzufrieden damit, ne? Das gefällt dir jetzt wieder nicht.
Falls hier jemand über eine Brauerei wohnt, dann meldet euch mal. Ja, so. Ja. Apropos Leipzig, Mühlstraße 13, ich war in Leipzig, ich war beim Bushido-Konzert, bin mit dem Zug hingefahren, das war ein Desaster mit dem Zug, aber da wollen wir nicht drüber reden, das Thema ist ausgelutscht.
Echt, so eine kurze Strecke ist ein Desaster gewesen?
Na, ich fahre ja sonst eigentlich nie Zug, so, und dann zahle ich für einmal, ich musste nach Gera, weil mich dort mein Bruder mit eingesackt hat, kostet erstmal 9 € von Stadtroda nach Gera, das ist schon krass. Dann kam der Zug nicht, es war auch keine Info, weder an der App noch an dieser Anzeigetafel, es kam auch keine Durchsage. Und 23 Minuten, nachdem der Zug hätte fahren müssen, kam die Anzeige, der Zug kommt 25 Minuten später. Da wusste ich nicht, kommt der jetzt 25 Minuten später von ursprünglich oder kommt der jetzt 25 Minuten später von 23 Minuten später? Und 10 Minuten später war es dann auch soweit, dann kam er, der Zug hat sich auch nicht bei mir entschuldigt. Dann habe ich natürlich auch keinen Sitzplatz gehabt, aber war egal. Der
hat bestimmt errötet wenigstens, oder?
Nee, der war eiskalt damit. Der ging ganz routiniert mit der Situation um.
Ja, war das ein weißer Zug?
Ach, es war ein roter Zug. ich hab was anderes verstanden, glaube ich. Ich habe verstanden, ist der errötet? Ja. Weil ich gesagt habe. Ach, so meinst du? Oh, okay, ich habe deinen Witz nicht verstanden.
Wow, was für eine Leitung.
Oh, unangenehm. Wenn wir
auf jeden Fall länger als die vom Zug.
Ja, wenn wir ein guter Podcast würden wir das rausschneiden.
Ja, machen wir aber nicht.
Jedenfalls war der Auftritt an sich super schön. Der war ganz nostalgisch. Ich habe das erste Mal in meinem Leben Bushido live gesehen. Hat sich gebockt. Und dann war jetzt kurz darauf noch Metal-Konzert. Das war die Lieblingsband von meiner Freundin. Da sind wir nach Berlin gefahren. Und das ist ja auch nochmal ein ganz anderer Grind gewesen. Das ist das erste Metal-Konzert, das ich miterlebt habe. Es waren vorher zwei andere Metal-Bands noch so als Vor-Bands, als Vor-Metal-Bands. Und dann hast du da ja immer so, wir saßen auf der Tribüne oben, wir hatten einen ganz guten Blick auf die Bühne und auf die Crowd. Und dann wackeln die ja immer so mit ihrem Kopf, ne? Aber nicht so wie wir Hip-Hopper, so wir nicken ja so gleichmäßig, sondern die Mettler, die stehen irgendwie so und dann wackeln die so hektisch so nach vorne, zucken so, so wie wenn die lange Haare hätten, das dann cool aussehen würde. Und ich habe einfach von der Tribüne aus auf tausende so Wackelköpfe, die immer gleichzeitig so gewackelt haben, runtergeguckt. Das sah richtig lustig aus.
Da waren einfach tausende Mercedes-Rückbänke.
Ja, wirklich. Und was ich am coolsten fand, neben der Musik und der Show und so, das war auch interessant, das hat mir auch Spaß gemacht, mir das anzugucken, auch wenn es natürlich jetzt nicht mein Heimatgebiet ist musikalisch. Aber das Publikum, gerade im Vergleich zu Bushido, wo sehr wenig mitgerappt wurde, wo sehr wenig die Arme mit hochgehoben wurden und so, es war ein sehr, sehr stilles Publikum, sehr passives Publikum, aber die bei den Mettlern, wow, hatten die eine Energie. Also erstmal sind die drei Bands komplett durchgesprungen und dann habe ich auch das erste Mal in meinem Leben so einen Circle Pit gesehen, so wo die so einen Kreis öffnen und dann auch im Kreis da, ein Circle Pit. Mosh Pit ist ja, wenn die alle so durcheinander springen.
Also ein Circle Pit ist eine Folge aus dem anderen, oder?
Nee, ich glaube, das sind zwei verschiedene Tänze.
Tänze?
Naja, ist es ja. Es ist eine gezielte Bewegung zur Musik. Ist doch ein Tanz, oder?
Das ist mehr ein Aggregatzustand als ein Tanz, Alter.
Ja, das stimmt. Also Moshpit ist, die machen einen Kreis und dann springen die alle so wild und unkoordiniert durcheinander. Und ein Circle Pit ist, wir machen einen Kreis und dann bleibt die Mitte aber frei und alle springen außen im Kreis entlang, aber alle auch in dieselbe Richtung. Und dann bilden die da so einen Ring quasi.
Ach so, ohne Poken jetzt und so.
Ja, die haben sich schon, glaube ich, nebenbei ordentlich die Fresse poliert. Da kamen auch, sind mehrere Leute zusammengeklappt und dann hast du auch von oben richtig cool gesehen, das haben die sehr professionell gemacht, wie schnell da die ganzen Mettler da hier Rettungsgassen gebildet haben und so und dann mit Handylampen gleich alle irgendwie den Weg da klar gemacht haben. Das sah sehr koordiniert, das war cool zu sehen, also spannend. Natürlich nicht
cool. Das ist ja das Paradoxe so da. Die hauen sich erst den Ellenbogen völlig in die Schnauze, sodass einer ausgenockt wird. Und dann ist aber Hilfe ganz groß geschrieben.
Ja, die hauen sich einfach nämlich auf die Schnauze,
da,
wirklich.
Der haut ihm in die Fresse und dann sagt er, pass auf, dass ihm nichts passiert da unten.
Ja.
Also, naja, hä?
Und am spannendsten fand ich auch was ich so noch nicht gesehen habe in der Form. Du kennst doch Stage Dive.
Ja.
So, man kennt das in der Regel, wenn sich die Musizierenden da von der Bühne ins Publikum schmeißen und dann so rumgetragen werden. Die Crowd auf diesem Konzert, die haben nicht die Musiker getragen, weil die sind nicht runtergesprungen, sind, die haben sich selber getragen. Da hat sich immer mal irgendwo einer hochheben lassen. Und ja, zwar immer. Auch je nachdem, wie viel Energie war, waren da auch teilweise so 10, 12, 15 Leute gleichzeitig, die getragen wurden. Und dann wurden die aber nie so random einfach rumgetragen und irgendwo wieder runtergelassen, sondern alle, die hochgehoben wurden, sind kontinuierlich in einer geraden, wie an der während der Schnur gezogen, sind die vorne zum Bühnenrand getragen worden. Dort wurden die von den Securities entgegengenommen. Die haben denen da so runtergeholfen. Und dann haben die alles, hast du richtig halt so geil gesehen von der Tribüne oben, haben die alle so einen Kopf eingezogen, dass die nicht im Weg stehen und so, dass die anderen alle hier ihr Konzert angucken können, sind zur Seite weggerannt und wieder neben der Bühne nach hinten und von hinten wieder an die Crowd rein und wieder mit nach vorne. Und das aber alle einvernehmlich. Das heißt, jeder, der sich da hat hochheben lassen, wusste offenbar, okay, ich gehe jetzt davor und dann werde ich da runtergenommen und die Securities wissen auch Bescheid, die machen das auch das ganze Konzert über mit, stört die offenbar überhaupt nicht und dann renne ich zur Seite und dann gehe ich hinten wieder rein. Also da hängt richtig was mit dran, ich habe das so noch nie gesehen. Und das scheint aber jetzt auch ein festes Ding gewesen zu sein, weil die Securities, die waren darauf vorbereitet, die haben unabhängig von der Show, die Metalbands da gemacht haben, auch mit Licht und allem möglichen, natürlich auch Phasen, wo es dunkel ist, ne? Wenn jetzt hier zwischen zwei Songs ist oder es ist gerade eine ruhige Stelle in einem Song, dann fahren die ja die Lichter auch mal komplett runter, wenn die hier so Spannung aufbauen wollen. Du hattest trotzdem, auch wenn alles dunkel war, an der Seite der Bühne, vorne an diesem Streifen lang, wo diese Securities stehen, war ein Spotlight die ganze Zeit rüber, sodass die Securities sehen, wenn da jetzt irgendjemand von Publikum vorgetragen wird, dass die die entgegennehmen können und dass die dann nicht einfach darunter fliegen. Das war, das habe ich noch nie gesehen.
Ja, super cool, ne?
Ja, also hat wirklich Spaß gemacht. Das ist ein richtig, so ein autonomes Publikum, wo richtig Leben drin war. Das war cool.
Das ist aber bei solchen Publikums tatsächlich immer so. Das ist auch bei Rock. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber die Leute sind irgendwie, ich weiß nicht, ich finde Hip-Hop-Publikum immer am komischsten von allen.
Ja, es kommt drauf an, was, also, wenn ich mir jetzt überlege, müsste ich jetzt einen Abend mit dem Publikum vom Bushido-Konzert verbringen oder einen Abend mit dem Publikum von diesen Metal-Bands, die ich nicht kenne, da würde ich hundertprozentig auch die Metal-Bands nehmen, also das Publikum.
Ja, verstehe ich völlig, würde ich auch machen.
Alles
ein bisschen seltsam. Das ist ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich hab auch das Gefühl, dass so Metal-Fans irgendwie immer alle mehr an einem Strang ziehen. Und so Hip-Hop-Publikum sind alle ganz viele einzelne Individuen irgendwie.
Ja, ich weiß nicht, ob man da vielleicht einfach mehr verschiedene Lager hat oder so.
Ja, weiß ich nicht,
kann sein. Ich bin jetzt nicht in der Metal-Szene, sonst kann sein, dass meine These jetzt völlig aus der Luft gegriffen und falsch ist, aber ich bin auch noch nie bei Wacken gewesen, aber ich stell's mir so vor, wenn da einer so ein Metal-Fan ist und dann hört er irgendwo eine laute Gitarre, dann denkt er sich, boah, das ist ja geil, so lass mal Metal machen. Oder wenn die hier ihr Handzeichen, wo sie ihren kleinen Finger und ihren Zeigefinger so hochstrecken, da finden die alle geil. So ein Hip-Hopper, also es gab ja auch Gründe, warum ich seit Jahren dann nicht mehr mit auf Splash gegangen bin, weil ich die Mucke einfach nicht mehr geil fand. So, ne? Obwohl das ja viel Rap und auch viel Deutschrap gewesen ist. Aber vielleicht haben wir einfach zu viele verschiedene Lager oder so auf der anderen Seite.
Ja, auf jeden.
Die Jahre, als wir da, ich weiß nicht, aber vielleicht kommt mir das auch nur so vor, weil ich bei Metal einfach nicht drin stecke. Vielleicht ist das da genauso, kann ich natürlich nicht ausschließen. Weil es beim Splash, als wir da gewesen sind, ist alles super familiär gewesen bei uns auf dem Zeltplatz. Keine Ahnung.
Na ja, gut, aber da kanntet ihr euch auch alle untereinander.
Nee. Also auch mit den Nachbarleuten.
So.
Da war meine Lieblingsgeschichte. Wir haben aufgebaut, waren eine relativ große Truppe und da kamen so zwei Leute, die waren so vielleicht 10 Jahre älter als wir, so zwei Männer. Haben ja ein kleines Zelt aufgebaut, wirklich nur so ein Mini-Zelt, hatten so einen Mini-Tisch und zwei Campingstühle davor. Und die waren dann am ersten Abend unterwegs auf dem Festivalgelände. Und wir saßen in einer großen Truppe und haben noch Stühle gebraucht und haben den einen Stuhl von denen genommen, weil wir haben denen auch beim Aufbau mitgeholfen und die haben irgendwie Tape von uns bekommen und so. Wir waren cool mit denen. Und da haben wir den Stuhl von denen genommen und haben den mit zu uns rübergestellt. Und den Rest des kompletten Festivals war immer, wenn die da waren, habe ich mich gewundert, warum der eine denn auf dem Fußboden sitzt neben dem anderen. Und habe erst ganz am Ende des Festivals begriffen, dass der das nicht gecheckt hat, weil wir konnten denen das nicht sagen, haben es dann offenbar auch vergessen, dass wir den Stuhl von dem haben. Und dann hat er das komplette Festival einfach mit dem Bobbis auf der Wiese sitzend verbracht. Doch, weil wir vergessen haben, den Stuhl wiederzugeben. Das ist ultra gemein, aber hat einfach keiner dran gedacht.
Und er dachte, der wurde geklaut.
Ja, er hat gedacht, sein Stuhl ist geklaut worden, dabei haben wir den nur geliehen.
Und er dachte bestimmt, der hat bestimmt immer mal den Stuhl gesehen und dachte, boah, der sieht aus wie meiner.
Oh,
ja, der sieht exakt aus wie meiner. Aber es kann ja nicht sein. Warum sollten die meinen Stuhl da hinstellen? Naja, der ist bestimmt geklaut. Naja, ich werde ihn nie wiedersehen. Ihr Schweine, ihr Drecksau und ihr Widerlichen, ey. Das kann nicht wahr sein.
Ja, apropos widerlich.
Den Mann beklaut habt ihr. Den armen Mann habt ihr beklaut.
Ja, ich sag mal, kleine Sünden bestraft der liebe Gott 10 Jahre später, weil hier wegen Festival und ihr Schweine, mir hat jetzt vor ein paar Tagen jemand in meine Schuhe reingekotzt.
In deine Schuhe?
In meine Schuhe. Wurde mir reingekotzt.
Okay, warte. Du warst ja offensichtlich nicht auf einem Festival, es ist Winter.
Richtig.
Wo hat dir jemand, also es gibt, muss ein Szenario geben, wo du deine Schuhe ausziehst und die unbeaufsichtigt stehen lässt.
Weißt du, wo ich das meistens mache?
Arbeit.
Zu Hause.
Nee. Pause?
Zu Hause.
Zu Hause?
Ich war zu Hause.
Der hat jemand vor der Tür in deine Schuhe gekotzt?
Ja.
War der Alkoholkonsum bei dir in der Wohnung?
Nein, in der Nachbarwohnung.
Okay, kanntest du den, der dir da reingekotzt hat?
Ja, vom Volleyball.
Warst du bei der Party dabei?
Nein.
haben die sich gemeldet, als derjenige in deine Schuhe gekotzt hat?
Nein.
Hast du den nächsten Tag erst bemerkt? Hast du zufällig bemerkt, als du aus der Tür gekommen bist, dass jemand in deine Schuhe gekotzt hat?
Ich sag mal, es gab Hinweise.
Ja, aber hat wenigstens irgendjemand versucht, das wegzumachen?
Ja.
Hat er dabei deine Schuhe vergessen?
Nein. Also folgendes Szenario. Es ist vor einer Woche gewesen, es war, glaube ich, Sonntagmorgen. Und wir sind am Samstag wirklich früh ins Bett. Und dann war es so morgens um 5 oder so, oder 4:45. Es war wirklich, wirklich früh. Und auf einmal klingelt es bei Nachbarn Sturm. Aber so wirklich permanent und so. Und dann haben wir uns nichts weiter dabei gedacht. Und ich war dann aber so hochgefahren durch das Klingeln, weil wir das relativ laut bei uns noch hören, dass ich gedacht habe, fuck, kann ich nicht mehr pennen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 7 Stunden oder so geschlafen. Und dann habe ich gedacht, naja, scheiß drauf, dann kann ich auch aufstehen, wenn ich jetzt einmal so.
Wie spät war es da?
Ich glaube, es war irgendwie 4:45.
Das ist völlig krank, okay. Wer denkt 4:45, ich kann nicht mehr schlafen? Das ist vollkommen krank.
Ja, weiß ich nicht. Ich habe mich ja gut gefühlt dann. Dann habe ich gedacht, na gut, dann stehe ich auf.
Das ist ja noch kranker, sich früh um 5 gut zu fühlen.
Und hab mir dann nicht weiter Gedanken darum gemacht, was bei Nachbars gewesen ist. Ich weiß, es ist gerade Faschingssaison, da sind die irgendwie mit gut dabei und so. Und naja, irgendwann später am Tag wollte ich dann eben zu meiner Mama gehen zum Mittagessen. Und dann
also nicht wegen dem Mittagessen von deiner Mama, sondern
stimmt. Dann habe ich meine Tür aufgemacht und dann sehe ich, dass meine Schuhe nicht so normal dastehen, wie sie sonst so dastehen, sondern die waren so
unterschiedbedeckt.
Nee, die waren so einmal quasi so umgedreht, dass die Sohle oben war und waren so schräg ans Geländer rangelehnt. Und dann kam mir das schon komisch vor.
Also, dass so das, was rauslaufen kann.
Ja, genau.
Potenziell.
Genau. Dann habe ich gedacht, so habe ich die nicht zurückgelassen. Und dann habe ich den einen Schuh vorsichtig genommen und hat sich trocken angefühlt, habe ich den hingestellt. Dann habe ich den anderen genommen und da habe ich schon, als ich den angefasst habe, habe ich gemerkt, der fühlt sich jetzt nicht trocken an. Und ich habe ja, weil ich ja aber auch eklig bei sowas bin, habe ich den nur mit 2 Fingern angefasst. Und dann habe ich gedacht, naja, muss jetzt rausfinden, was die Situation ist. Ich brauche jetzt nicht bei den Nachbarn klingeln, die hatten eine lange Nacht. Wer weiß, ob mir da jemand aufmacht und in welchem Zustand und ich lasse die einfach pennen. Und dann habe ich gedacht, ich rieche jetzt mal an meinem Daumen und an meinem Zeigefinger. Und dann habe ich halt, dann roch das nach Kotze. Und dann bin ich Händewaschen gegangen. Und dann habe ich mich für andere Schuhe entschieden. Hab dann im Endeffekt auch diese Schuhe, die vollgekotzt waren, weggeschmissen. Es ist nicht schlimm, das sind ganz normale Turnschuhe gewesen, die ich jetzt eh schon 2 Jahre lang getragen habe, die wirklich schon sehr, sehr ausgelatscht waren. Vielleicht hätte ich die noch irgendwie jetzt ein paar Monate mit durchschleppen können, aber dann hätten die eh einen Geist aufgegeben. Von daher war es jetzt kein großer Sachschaden, der angerichtet worden ist. Naja, und später am Nachmittag habe ich gedacht, nee, ich will jetzt aber trotzdem.
Warte, was hättest du gemacht, wenn das teure neue Schuhe gewesen wären?
In dem Moment erstmal nichts, weil ich habe ja keine Information dazu. Ich kann ja erst entscheiden, wie ich damit umgehe, wenn ich Informationen habe.
Okay, dann fahre fort.
Und als ich dann zurückkam vom Essen, und wir haben dann noch gequatscht und so, da war es Nachmittag, da habe ich gedacht, ich klingel jetzt einfach mal bei den Nachbarn und frag mal nach der Geschichte dazu. Und dann haben die Nachbarn aufgemacht und dann habe ich gesagt, und habt ihr gute Nacht gehabt? Und dann haben sie gesagt, ja, alles gut. Mich gewundert, dass das Thema nicht aufkommt. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann spreche ich das an. Und dann habe ich gesagt, irgendjemand hat auf meine Schuhe gekotzt. Und dann waren die beide sehr erschrocken und auch glaubhaft erschrocken und haben gesagt, dass die Schlafgäste hatten. Und ich habe an den Schuhen schon erkannt, wer das ist. Und ich weiß, dass der eine Kollege, der da gewesen ist, das ist einer, mit dem kann man auf jeden Fall sehr ordentlich feiern. Und der ist noch dabei, seine Grenzen auszuloten. Und,
also noch ein jüngerer Kollege, sagen wir mal so, in seinen 20ern.
Ja, ich würde mal jetzt so auf
vielleicht Mitte 20 tippen, irgendwie sowas.
Ja.
Jedenfalls war die Geschichte dann die, dass der nachts aufstehen musste, weil er sich erbrechen wollte. Und hat aber nicht die Tür zum Bad genommen bei den Nachbarn, sondern ist eine Tür weiter. Und das ist die, die in den Hausflur rausführt. Und och, da hat er,
nö.
Da war es dann offenbar zu spät, da hat er sich in den Hausflur erbrochen, wollte das dann irgendwie offenbar noch wegmachen, weil es war jetzt nicht alles irgendwie voll mit Kotze, als ich raus bin. Und hat das dann so notdürftig noch beseitigt, hat sich dabei wohl ausgesperrt und hat deswegen dann Sturm klingeln müssen bei den Nachbarn. Und das war das, und das war das Klingeln, durch das ich wach geworden bin.
Das ist ja geil, Alter. Oh, ich hätte so viele Theorien gehabt, das war keine davon.
Nee, also es ist aber eine passende Geschichte. Ich habe dem Kollegen dann auch geschrieben, ich habe gesagt, ey, Bro, du hast mir letzte Nacht übrigens auf meine Schuhe gekotzt. Der hat sich dann auch bei mir entschuldigt. Ich glaube, wenn ich in seiner Situation gewesen wäre, ich hätte gesagt, ey, ist mir mega unangenehm, soll ich dir das irgendwie ersetzen oder so, ne? Ich hätte ich nicht in Anspruch genommen, erst recht nicht bei den Schuhen, die eh schon so lange gelebt hatten. Aber für mich hätte das, glaube ich, zum guten Ton gehört an der Stelle. Und selbst die Nachbarn haben gefragt, ob sie mir das irgendwie ersetzen sollen. Ich habe gesagt, nee, bitte nicht, ich habe da gar nichts damit zu tun, alles gut. Und ich bin jetzt auch keiner, der kein Verständnis dafür hat, dass man mal einen über den Durst trinkt und so. Es ist mir auch selber nicht nur einmal passiert. Ja, dann hat sich der Kollege dann bei mir entschuldigt. Habe ich auch nur gesagt, ach komm, alles gut. Die Schuhe habe ich entsorgt. Und ja, mir wurde in die Schuhe gekotzt.
Ist das geil, ey. Also gar nicht geil, aber übel geil.
Ja.
Also die Story finde ich sehr witzig.
Ja, ich fand's auch. Es war mal was anderes auf jeden Fall.
Ja, auf jeden
Fall. Apropos Thema Essen. Ich habe festgestellt, ich habe wieder was rausgefunden, woran man erkennt, dass man älter wird, Tom. Ist das mit einer meiner Lieblingskategorien. Das ist ja jetzt keine feste Kategorie, die wir irgendwie ewig mit einbinden. Aber es ist ja doch irgendwie wiederkehrend. Und ich habe festgestellt, umso älter man wird, desto eher kann man Sachen, die aus dem Ofen kommen, anfassen.
Das stimmt. Das ist komisch, das stimmt. Warum ist das so?
Ich glaube, weil man mit der Zeit irgendwie gerade an Händen und so Hornhaut ansammelt und es deswegen nicht so heiß wird. Und bestimmt auch irgendwie, weil eine schlechtere Reizweiterleitung, wenn man älter wird, dass die Nervenbahn dann nicht mehr alles so intensiv irgendwie, weiß ich nicht genau, ob das sinnvoll ist, aber das ist jetzt eine These, die ich aufstellen würde, dass die Reizleitung auf jeden Fall anders funktioniert. Dann habe ich gedacht, wirklich, mein 16-jähriges Ich, das wäre das Einzige, das Einzige, wofür ich von meinem 16-jährigen Ich Respekt bekommen würde, wäre, wenn ich so ein Aufbackbrötchen nach 30 Sekunden nehme und aufschneide. Ansonsten hätte ich wirklich Probleme, dem kleinen Respekt abzuzwacken.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich völlig gaga. Also ich habe auch früher immer gesagt, wenn irgendwie meine Tante ist gelernte Köchin und die hat immer aufgewaschen mit Aufwaschwasser, was übertrieben heiß ist oder war. Also wirklich so richtig du fest rein und verbrennst dir die ganze Pfote.
Ja.
Und die hat da einfach völlig casual reingegriffen und hat aufgewaschen.
Ja,
und ich habe es nicht verstanden. Das geht nicht. Das geht de facto nicht, ohne dass du dir die Hände verbrennst.
Ja, ich habe mich das auch immer gefragt. Ich glaube auch, dass Frauen da noch mal krasser sind als Männer. Das ist zumindest meine subjektive Beobachtung.
Ja, weil die gefühllos sind. Ganz einfach.
Dann habe ich da festgestellt, ich habe das, wie gesagt, an einem Aufbackbrötchen festgestellt. Und das war so ein Dinkelbrötchen. Wir wollten so Aufbackbrötchen, die man so tiefkühlen kann, dass man die spontan so essen kann, weil ansonsten die normalen Aufbackbrötchen, die haben ja gar nicht so ein langes MHD. Und
Mindesthaltbarkeitsdatum.
Genau, und ich mag so...
Was heißt CRP?
Grip. Und ich mag so... ich mag so Kornsachen, die einem vermitteln, dass es gesund sei. Das ist bei Brot und bei Nudeln zum Beispiel so, ne? Wenn da jetzt irgendwie so ein Roggenbrot oder wenn ich so Vollkornnudeln oder so. Und ich verbinde das alles mit gesund, habe aber für mich festgestellt, ich habe geschmacklich, also wenn du mir jetzt
ein Dinkelbrot, ein Roggenbrot und so ein Vollkornbrot hinlegst, ich kann dir nicht sagen, welches nach was schmeckt. Also für mich ist immer, solange es dunkelbraun ist, ist offenbar gesund und finde ich geil und nehme ich auch gerne und schmeckt mir auch alles. Aber ich kann das null differenzieren.
Warum nicht?
Ja, wenn ich dir jetzt ein Dinkelbrötchen und ein Roggenbrötchen gebe, schmeckst du da den Unterschied? Also weißt du da,
naja, was bei
da...
Dinkel und Roggen jetzt vielleicht nicht, aber wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wenn du Vollkorn hast und sowas, das ist ja, das merkst du doch schon.
Also ich erkenne einen Unterschied zwischen einem Kürbiskernbrötchen und einem Mohnbrötchen, aber jetzt bei den, die einfach nur dunkel sind und auf verschiedener Gerstebasis gemacht sind, keine Ahnung.
Ja, genau, Roggenbrötchen sind auf Gerstenbasis. Deswegen heißen die Roggenbrötchen.
Du weißt ja, die Corny, du weißt ja, was ich meine.
Ja. Corny, ist das nicht so ein Riegel?
Ja, Corny ist ein Riegel.
Gut. Beruhigt mich. Toll. Fein.
Okay, ich merke, das Thema macht nicht viel auf bei dir.
Nee, gar nicht. Was ist das für ein Scheißthema gewesen, Mann?
Dann möchte ich gerne Thema Haushalt noch kurz. Ich nenne dir jetzt 5 Sachen, die alle so rund um Haushalt zu tun sind und du musst die ranken für dich, okay?
Okay.
Also einfach nur Platz 1 machst du am liebsten und Platz 5 machst du am wenigsten liebsten. Und zwar, wir fangen an. Putzen, kochen, Müll rausbringen, Wäsche machen, einkaufen.
Was ist denn, wenn man eins davon gar nicht macht?
Es geht darum, welches du am liebsten machst. Es geht nicht darum, wie oft machst du was, sondern einfach nur, wie viel Freude hast du dabei.
Was ist, wenn ich das noch nicht gemacht habe?
Dann kannst du dir vorstellen, es zu machen?
Ja, ja.
Möchtest du mit mir und den anderen teilen, worum es geht?
Ich kann mit Fug und Recht behaupten, ich glaube, ich noch nie in meinem Leben Wäsche gewaschen. Noch nie.
Meinst du damit noch nie irgendwie in die Waschmaschine gepackt und angestellt oder noch nie aufgehangen oder noch nie abgenommen?
Noch nie in die Waschmaschine gepackt und angemacht. Ich habe das mal als Kind gemacht, da war ich irgendwie alleine und meine Mom hat mir dann per Ferngespräch dann gesagt, wie ich das machen muss.
Okay.
Aber das ist 100 Jahre her und es war, würde ich sagen, das einzige Mal. Ich wüsste nicht mal, wo was reinkommt. Keine Ahnung.
Das ist ja aber nicht schlimm. Das ist ja aber eine Sache, die könntest du mit 2 Minuten googeln, würdest du das rausfinden. Das ist ja aber trotzdem auch nur, also das Einstellen und die Knöpfe da drücken und das Zeug reinkippen, das ist ja auch nur ein Prozess von 10 Sekunden. Das ist ja jetzt nichts, was irgendwie Zeit ist. Es geht eher darum, die Wäsche dann irgendwie im Blick zu haben und die dann aufzuhängen und die dann später wieder abzunehmen. So diesen Prozess meine ich.
Ja. Also, der ganze Prozess der Wäsche ist, glaube ich, bei mir auf Platz 3. Auf Platz 4 ist Müll rausbringen. Der letzte Platz ist auf jeden Fall Putzen. Was waren die anderen nochmal?
Kochen und Einkaufen.
Boah, nee. Einkaufen ist Platz 4. Damit rutscht alles 1 hoch. Und Platz 1 ist dann auf jeden Fall Kochen.
Ist am liebsten von allen Sachen kochst du?
Ja.
Ja, okay, das ist bei mir auch so. Am wenigsten lieb von allen Sachen ist dir putzen?
Nee, wahrscheinlich sogar einkaufen.
Oha, okay. Also bevor ich irgendwie was putzen muss, biete ich lieber an irgendwie einen Deal, dass ich einkaufen gehe.
Verstehe ich, aber ich habe keinen Bock auf diesen ganzen Prozess, weil das ist bei uns ja immer eine relativ weite... Also das heißt relativ weit, man fährt schon erstmal so eine Viertelstunde, um überhaupt dorthin zu kommen. Dann der ganze Prozess des Einkaufens dauert eine Stunde, wenn man einen großen Einkauf macht, weil wir meistens einen Wocheneinkauf machen. Nicht wir.
Habt ihr gar keinen Supermarkt im Ort?
Doch, aber es ist ein Edeka, der ist meistens sehr teuer.
Ah, okay. Wenn zu welchem Supermarkt gibt's Woche welchen kauft, Supermarkt?
Man da,
bitte? Wo geht ihr hin? Zu welchem Supermarkt geht ihr?
Meistens ins Kaufland. Oder Lidl.
Okay.
Dann, das andere gibt's ja nichts. Früher war es immer Rewe, Richard. Früher war es Rewe.
Ja, verstehe.
ja, und dann sind da halt mal so 2 Stunden um und dann musst du das Zeug noch hochschleppen und dann noch in den Kühlschrank und so räumen. Alles scheiße. Nichts davon macht Spaß.
Ja, das wäre bei mir auch das Vorletzte. Und Müll rausbringen und Wäsche, finde ich beides, also Wäsche mache ich sogar ganz gerne, weil da habe ich das Gefühl, so während die wäscht, habe ich das Gefühl, ich bin währenddessen produktiv, obwohl ich da gar nichts mache. So, und das Aufhängen und Abnehmen und Sortieren auch so, wenn ich mir dann nebenbei einen Podcast anmache oder so, dann entspannt mich das auch total. Also ich kann, wenn ich mal Haushalt mache, und da zählt fast alles mit dazu, bis auf Putzen, da bin ich wirklich ein bisschen sträflich, aber da lebt man ja zum Glück auch in einer Partnerschaft, wo man sich gegenseitig irgendwie ergänzen kann. Da kann ich dabei richtig schön abschalten.
Das freut mich. Das freut mich sehr für dich. So geht's mir nämlich auch. Und ich schneide einfach verdammt gern Sachen, merke ich. Ich habe mir ein neues Messer gekauft, das ist besonders schön und schön scharf und so wie ich das haben möchte. Und damit macht's auch einfach Spaß, das Zeug zu schneiden. Ich schneide gerne.
Die Utensilien gehören dazu. Das ist ja wie, wenn wir jetzt irgendwie einen Airfryer haben oder du mit deiner Kaffeemaschine und so. Also das sind natürlich so Upgrades, das kann das potenzieren, die Zubereitung von irgendwelchen Sachen.
Ganz genau.
Ich möchte noch ganz kurz mit dir über, da wir gerade bei zu Hause und so sind, übers Schlafen sprechen. Ich würde gerne von dir wissen, wie schläfst du aktuell gerade? Also kannst du gerne so
waagerecht.
Wirklich?
Mhm. Ja. Schon liegend.
Auf der Seite?
Ist das jetzt die Frage? Also oder ist die Frage jetzt, schlafe ich gut oder schlafe ich lang oder schlafe ich?
So habe ich sie ursprünglich gemeint, aber ich würde es ganz gerne mal durchgehen. Also sag mal ruhig, also ich schlafe auch waagerecht erstmal, also das ist eine Gemeinsamkeit. In welcher Position schläfst du gerade?
Gerade schlafe ich gar nicht. Wenn ich schlafe.
Dein dummes Fettmaul, Alter.
Wenn ich schlafe, schlafe ich entweder auf der linken Seite oder auf dem Rücken. Auf dem Rücken ist das Problem, kriege ich immer kalte Füße. Ist bei mir momentan, also das ist bei mir seit, weiß nicht, so 2-3 Jahren ein übelst nerviges Problem, das hatte ich vorher nie. Und dann lege ich mich oft auf die Seite, bis meine Füße richtig warm sind und lege mich dann wieder auf den Rücken. Meine Füße werden warm auf der Seite, weil ich dann so in Embryonalstellung liege und der Raum, den meine Körpertemperatur warm halten muss, kleiner ist. Verstehst du?
Ja, aber das sollte ja eigentlich nicht so sein, dass die kalt werden, wenn die lang sind, oder?
Ich weiß nicht, kann auch sein, ich habe auch wahrscheinlich einfach nur eine zu kurze Decke. Weiß ich nicht, die ist zwar irgendwie so. Gut.
Also eine kurze Decke, die, ich sag mal so Januar, Februar, das könnte natürlich dazu
warte.
Führen.
Ich habe ja so eine Decke, die ist so ungefähr 2,20. Sag mal so die Dreher. Ich weiß nicht genau, wie lang die ist, vielleicht nur 2 Meter, weiß ich nicht. Und ich schlafe gerne mit eingekrempelten Boden der Decke. Also der untere Teil kann gerne unter meinen Fersen liegen. Verstehst du?
Ja, hasse ich.
Liebe ich. So. Weil dann kommt nämlich keine Luft rein. Und dann ist das so schön abgedichtet. Problem ist, dann liegt meine halbe Titte frei. Dann ist das obenrum übertrieben kalt. Und meine Füße sind irgendwie auch kalt, weil das ganze System nicht so richtig funktioniert. Und mir ist einfach komplett kalt. So, ich habe aber auch gar keinen Bock auf irgendeine Winterdecke, das mag ich nicht. Und das Kuriose ist, obwohl meine Füße kalt sind, schwitzen die. Das fuckt ab. Das fuckt tierisch ab.
Weil die super beklemmende Gefühle haben, weil die so eingewickelt sind da unten.
Nein.
Tom, das sind Füße, das sind keine Wraps.
Ja, ne? Trotzdem, auch wenn ich die nicht einwickle, sind die kalt. Wenn ich die einwickle, sind sie auch kalt. Das ist alles dasselbe in grün. Aber wenn ich die nicht einwickle, dann kommen vielleicht Monster und beißen mir in meinen Fuß. Das will ja auch keiner.
Ja, das ist ein Problem, das jeder kennt tatsächlich. Obwohl es noch niemandem passiert ist, jeder kennt's.
Ja.
Hast du dein Leben lang dieselbe Einschlafposition gehabt oder wechselt das bei mir? Weil bei mir ist das zum Beispiel so, es ist immer Phasen. Es sind Phasen, die können noch mal irgendwie so 2-3 Jahre lang gehen, weil es ist die eine Seite, auf die ich mich drehen muss. Oftmals ist es der Rücken, mal irgendwie Beine lang, Beine kurz. Aktuell schlafe ich nur ein, wenn ich mich nach rechts drehe und die Beine oben so ein bisschen anziehe.
Also auch so halb embryonal, nicht so ganz hoch, aber so halb, so eingeknickt. Ich sag mal, so ein rechter Winkel, so den habe ich da ungefähr an meiner Hüfte. Und ich weiß ganz genau, wenn ich diese Position abends gerade nicht einnehme, dann kann ich zwar runterkommen und entspannen, aber ich werde nicht einschlafen.
Du kannst nur in einer Position einschlafen?
Also, wenn ich jetzt die ganze Nacht lang wach bleibe und irgendwie dagegen kämpfe, dann wird es bestimmt auch in einer anderen Position gehen. Aber ich weiß, wenn ich mich jetzt hinlege abends, ich bin müde, hab grad Zähne geputzt, so zieh mich aus, leg mich hin, leg mich auf den Rücken, denk mir, boah, geil, mega entspannt und könnte dann jetzt so rumliegen und weiß aber genau, wenn ich mich jetzt nach rechts drehe und mich in diese Position reinbegebe, dann bin ich in 3 Minuten weg.
Okay, krass.
Hab ich gar nicht. Könnte auch liegen bleiben, aber da wären es vielleicht jetzt 20 Minuten, die ich liegen müsste. Und dann entscheide ich mich natürlich lieber für die 3.
Ja, check ich.
Also habe ich mein Leben lang, wirklich seit ich ein Kind bin, gab es immer diese eine Position, die ich gebraucht habe, um so wirklich einzuschlafen. Und die ändert sich eben alle wenige Jahre mal.
Nee, also so Einschlafposition, ich kann eigentlich in allen Positionen einschlafen. Diese richtige Einschlafposition habe ich nicht. Ich habe eine Einschlafsituation. Nämlich ist bei mir immer, wenn ich einschlafe, der Fernseher an. Immer. Also fast immer, es sei denn, ich bin sehr müde und gebe einen Fick auf irgendwas, dann schlafe ich auch mal so. Aber normalerweise läuft bei mir abends, wenn ich ins Bett gehe, immer der Fernseher.
Machst du dann Sleep Timer an?
Ja, ich habe einen automatischen Timer, der geht um 6. Also um 6 geht dann automatisch das Licht aus, der Fernseher aus. Und sonst stelle ich den, wenn ich nicht so spät ins Bett gehe, stelle ich den immer auf 2 Stunden.
Und wie lange von diesen 2 Stunden brauchst du, bis du eingeschlafen bist?
5 Minuten.
Und warum stellst du den Timer dann nicht kürzer?
Weil ich oft aufwache, wenn der Fernseher ausgeht. Wenn ich aber richtig tief schlafe, wache ich nicht auf.
Und gehst du oft ins Bett? Du hast ja durch deine 3 Schichten sowieso einen komischen
Schlafrhythmus. Ich gehe jeden Tag ins Bett.
Okay. Gehst du ins Bett, wenn du müde bist oder wenn du sagst, jetzt ist es vernünftig, ins Bett zu gehen?
In der Frühschicht, wenn ich sage, jetzt ist es vernünftig. Nee, eigentlich immer, wenn immer, wenn ich ins Bett gehe, sage ich, jetzt muss ich ins Bett, weil es jetzt vernünftig ist, ins Bett zu gehen. Ich gehe eigentlich seltenst ins Bett, weil ich müde bin.
Okay, und du kannst trotzdem schnell einschlafen, ja?
Na, das kommt auf die Tageszeit an. Wenn ich Frühdienst habe jetzt, also wenn ich jetzt nachher ins Bett gehe zum Beispiel, ich bin aktuell müde und weiß aber, wenn ich nachher um 8 im Bett liege, bin ich wieder munter. Das kann ich auch nicht ändern. Also das ist auch völlig, da habe ich keinen Einfluss drauf. Das ist halt einfach so, weil das normalerweise meine Wachseizeit ist. So, ich schlafe wahrscheinlich öfter Nachmittag als um 8.
Ja, nee, du bist ja ein Nachtmensch, das kann man ja schon so sagen.
Ja, übel. Ja, und da ist das meistens dann relativ schwierig, so diesen normalen Rhythmus reinzukommen. Gerade wenn man so in Schichten geht.
Und träumst du viel?
Naja, prinzipiell träumt man ja immer. Aber ich schwöre bei Gott, ich weiß, von den letzten 5 Jahren weiß ich einen Traum.
Und findest du das gut oder findest du das schade?
Finde ich schade. Ich würde gerne wissen, was ich träume. Ich weiß wirklich nie, was ich träume. Auch nicht so, du kennst ja dieses, naja, das vergisst man dann mit der Zeit, das muss man sich gleich aufschreiben. Fick dich. Nein. Ich wach auf, ich habe keine Ahnung mehr. Ist weg.
Okay, das ist krass.
Das ist übelst krass. Das ist auch manchmal sehr nervig, oder das ist eigentlich immer nervig. Also ich mache mir jetzt mittlerweile keine Gedanken mehr drüber, aber ich weiß halt, das ist halt schon scheiße, wenn man nicht so aktiv träumt. Oder sich nicht mehr dran erinnert. Ich habe wirklich keine Ahnung.
Also ich habe immer so Phasen. Ich träume in der Regel, glaube ich, eher viel. Ich habe dann aber so Phasen, da träume ich und dann wache ich morgens auf und ist okay. Und aktuell habe ich wieder so eine Phase, da träume ich richtig viel. Und morgens wache ich dann auf und bin so erstmal richtig so geplättet. Ich habe das Gefühl, ich bin richtig erschöpft, weil ich jetzt so aktiv gewesen bin die letzten Stunden. Sei es, weil ich entweder viel gemacht habe in dem Traum oder weil irgendwie so crazy Sachen passiert sind in dem Traum. Und dann brauche ich so richtig, ich habe so eine Morgenroutine, wenn ich so aufwache, dann muss ich kurz sondieren, kann ich noch schlafen? Also sowohl muss ich jetzt auf Arbeit
masturbieren, oder nicht sondieren.
Nee, ich sondiere. Kann ich noch schlafen? Also muss ich auf Arbeit? Dann, wenn ich auf Arbeit muss, dann mache ich die Augen auf jeden Fall keine weitere Sekunde mehr zu, weil das ist super gefährlich. Und wenn Wochenende ist, dann ist immer die Frage, kann ich noch schlafen? Also bin ich noch müde genug, um nochmal einzuschlafen? Kann ich mich nochmal so auf die rechte Seite drehen, in meine Halbembryonalstellung, um nochmal wegzuschlummern? Und wenn ich das für Nein befinde, das spüre ich tatsächlich, ob ich nochmal schlafen kann oder nicht, dann ist der erste Griff zum Telefon, dann checke ich da kurz. Meistens mache ich morgens, das entspannt mich, Footmob auf und gucke, was so am Vorabend, das ist ja wirklich fast jeden Tag Fußball, gucke, was da am Vorabend noch so passiert ist und schaue mir so ein paar Ergebnisse und Statistiken und Torschützen und sowas an. Und dann nehme ich meine Wasserflasche, die neben dem Bett steht, da ist ein Liter Wasser drinne, prügeln mir davon einen halben Liter rein und dann bin ich wach. So, und dann bin ich da. Das ist der Moment. Und bis dahin, so wenn ich noch am Telefon bin und so, da bin ich noch so geplättet. Aber sobald das Wasser kommt und ich mal ganz kurz mich mit der Außenwelt verbunden habe über mein Telefon, was scheiße ist, dass ich so früh dazu greife, das ist mir völlig klar. Aber es ist halt leider eine Angewohnheit und an der schraube ich auch gerade nicht. So, aber ab da ist dann alles cool.
Meine Frage ist, wenn du wachst auf, bist du dann sofort in der Lage, klare Gedanken zu fassen? Also, ich gebe dir mal ein kurzes Beispiel. Bei mir gibt es nämlich zwei eklatante Unterschiede. Wenn ich früh jetzt zum Beispiel, wenn ich Frühdienst habe, oder auch wenn ich Mitteldienst habe, und ich stehe durch einen Wecker auf, dann klingelt der und ich drücke auf Snooze. Dann klingelt der nochmal, ich drücke auf Snooze, dann klingelt der, ich drücke auf Snooze, dann klingelt der, ich drücke auf Snooze. Ich schlafe mindestens eine halbe Stunde mit Wecker weiter. Ist ultra gefährlich, deswegen habe ich mir jedes Mal mindestens 4 Wecker gestellt. Und einen, der wirklich ganz zum Schluss klingelt, der einen anderen Klingelton hat meistens. Ich kriege es wirklich, das ist kein Scheiß, ich kriege es geistig nicht hin, den Wecker auszumachen, mich hinzusetzen und irgendwas zu machen. Oder so, dass ich langsam wach werde. Ne? Ich kriege es nicht hin. Das geht nicht. Es geht wirklich einfach nicht. Es kann früh wirklich, wenn mein Haus brennen würde, ich würde nicht aufstehen sofort. Es geht nicht. Das ist vollkommen krank. Man kann sich das nicht vorstellen, wenn es einem nicht so geht. Aber wenn ich zum Beispiel, ich überlege, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, es kann sein, dass wenn ich einen ultra wichtigen Termin habe, ich trotzdem verschlafe. Wenn die Post klingelt, ich freue mich auf ein Paket und die Post klingelt, zu einer Zeit, zu der ich noch schlafe, mache ich nicht auf. Ich bleib liegen. Ich kann nicht wach werden und aufstehen. Es geht nicht.
Ja, okay.
Okay, warte, das zu der einen Seite. Nicht deinen Part vergessen. Die andere Seite ist, ich komme nachmittags oder nach dem Frühdienst nach Hause wie heute, bin übertrieben müde, leg mich eine Stunde hin, stell mir einen Wecker, der Wecker klingelt nach einer Stunde, ich bin 1000-mal wacher als vorher. Immer. Und ich habe auch gar kein Problem damit aufzustehen, der Wecker klingelt, ich bin wach.
Ja, na gut, also nach so einem Powernap eine Stunde, ich meine, dann fährt dein Körper ja auch nicht, jetzt nicht nur was die Schlafphase anbelangt, sondern auch die ganzen Muskeln und so, fahren ja dann nicht so weit runter, wie das der Fall ist, wenn du jetzt Nachtschlaf hast von der Länge her.
Ja, ich also, fühle mich aber ausgeschlafen, das ist ja der Punkt.
Ja, na gut, das kann ich nie beurteilen, weil ich nie in diesem Dreischichtsystem irgendwie drinne bin und da auch nie reingehen werde. Aber ich, also direkt beim Wecker aufstehen, das ist schon Königsklasse, das mache ich nur selten, dann leide ich, aber ich plane mir das, wenn ich meinen Wecker stelle, ich plane mir schon so morgens nochmal so 5 Minuten Fußballstatistiken angucken, plane ich wirklich mit ein. So, und wenn ich das Telefon habe, dann mache ich da natürlich in dem Moment auch das erste Mal meine Augen auf, habe natürlich keine Zimmerbeleuchtung an, weil ich niemanden wecken möchte. Und dann habe ich so diese verklebten Augen, die man morgens hat, so dieses Leidende, die wahrscheinlich auch noch super rot sind und die richtig wehtun und das Telefon auf, wenn die Bildschirmhelligkeit ganz runtergestellt ist, kommt einem viel zu grell vor. Mit so toten Zombie-Augen gucke ich dann da drauf. Aber wenn die 5 Minuten rum sind, ist kein Thema. Also ich bin dann auch wirklich so weit, wenn ich dann aufstehe, wenn ich jetzt zum Beispiel Frühschicht habe, ich gucke 5 Minuten aufs Telefon, dann schnappe ich mir meine Wasserflasche, dann gehe ich aus dem Zimmer raus, in der Küche baller ich mir dann meinen halben Liter Wasser rein. Das ist halt durchs Schlucken so laut, dass ich das nicht im Schlafzimmer machen möchte.
Dann gehe ich weiter Richtung Bar. Da liegen dann schon meine Klamotten, die ich mir am Vorabend rausgelegt habe. Die ziehe ich dann dort an. Mache ich auch nicht im Schlafzimmer, weil es da alles Geräusche sind und ich will halt nicht stören dann.
Oh,
und sobald die Gesundheit und sobald ich die Klamotten anhabe und auf dem Klo sitze und danach hier Zähne putze und so, bin ich auch wirklich so wach und entspannt und habe gute Laune.
Ja.
Also von wenn ich jetzt Frühschicht habe und mein Wecker klingelt 4.35 Uhr, dann bin ich so ungefähr 4.55 Uhr, so 20 Minuten später, bin ich wach und yo, chillig, alles gut.
Mein Wecker klingelt 4.20 Uhr, 4.30 Uhr, 4.40 Uhr, 4.50 Uhr und der allerletzte klingelt 5 Uhr. Und ich möchte eigentlich 10 nach 5 losfahren. Spätestens. Aller spätestens. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel wie du 5 Minuten Handyzeit nehmen würde, würde ich die 5 Minuten schlafen. Das geht geistig nicht. Ich würde das gar nicht übers Herz bringen, 5 Minuten eher aufzustehen, damit ich 5 Minuten am Handy sein kann.
Ja, so einiges
geht bei dir. Wenn ich dann wach bin.
So einiges geht bei dir geistig nicht.
Ja, bei mir geht einiges, verstehe ich nicht, wie du das meinst. Wenn ich dann aufstehe, denke ich mir immer, ach Mann, wäre ich mal 5 Minuten eher aufgestanden, da hätte ich noch schön einen Kaffee trinken können oder so. Mach ich früh nie. Nie. Ich hätte früh manchmal richtig gern viel mehr Zeit, aber ich bring es nicht übers Herz, eher aufzustehen für irgendwelchen anderen Scheiß.
So, Kaffee trinken morgens ist auch richtig gefährlich, weil so ein Kaffee, der braucht vielleicht so 5 Minuten in der Zubereitung, aber der so weit ist, dass man den trinken kann. Ich meine, wenn du Milch reinmachst, dann kannst du das natürlich irgendwie anpassen, aber ich trinke meinen Kaffee schwarz. So, und wenn ich mir so einen Kaffee mache, also ich brauche für so einen Kaffee, wenn ich weniger als 20 Minuten Zeit habe und gerne einen trinken möchte, mache ich mir keinen, weil dann denke ich, oh nee, dann muss ich den jetzt zubereiten und dann der so weit runtergekühlt ist, dass ich den auch wirklich genießen kann. So, dann ansonsten haue ich mir den so in meine Schnauze rein und dann verbrenne ich mir noch so halb meine Zunge und dann wird mir so heiß, weil ich viel zu heißen Kaffee getrunken habe. Also so Kaffee ist gefährlich, da braucht man mehr Zeit, als man denkt.
Ja, verstehe ich, aber bei mir ist der Part, dass ich eine halbe Stunde fahre und mir den Kaffee einfach mitnehmen kann.
Ah, okay. Oh.
Aber ich mach's halt de facto nie, weil ich gar keine Zeit dann dafür habe, wenn ich aufstehe. Apropos Zeit. Das ist meine Stunde 32, Richard.
Ja, ist schon
über eine Stunde. Handballfinale geht in 8 Minuten los.
Oh ja, Deutschland.
Deutschland.
Ja, genau, wir beenden das jetzt. Wir haben genügend Material zusammengesammelt für diese Woche. An alle, die jetzt noch irgendwie dabei sind, vielen Dank fürs dabei geblieben sein. Und an alle, die jetzt noch schlafen, gute Nacht. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Thomas hat viel Freude gemacht, mit dir zu quatschen. Ich hätte noch einen letzten Punkt, den ich rausgeben würde, das ist aber gar nichts, wo man sich irgendwie austauschen muss, sondern einfach nur eine kleine Beobachtung von mir, die mir so ein schönes Gefühl gegeben hat. Und das möchte ich gerne mit euch teilen. Ansonsten hat es mir eine große Freude gemacht. Und nächste Folge ist 150. Da könnt ihr euch auf nichts freuen, weil es wird alles ganz normal. Und jetzt zu dem Gefühl, das ich euch gerne beschreiben möchte. Ich bin ja Fußball-Co-Trainer gewesen für, ich glaube, 2 Jahre oder so. Und habe da die Jungs mit begleitet im Übergang vom Kleinfeld zum Großfeld, das heißt D-Jugend zu C-Jugend. Ich weiß nicht, wie alt die da irgendwie so sind, 13, 14 mäßig, das wird das gewesen sein. Und obwohl das nur 2 Jahre waren und wir auch nur, oder ich nur Co-Trainer gewesen bin in dem Fall, habe ich trotzdem zu vielen von diesen Jungs noch sporadisch Kontakt heute. Und dann merke ich immer, dass die mich so wahrnehmen, wie ich auch meine Trainer, meine eigenen, die ich damals hatte, wahrgenommen habe. Das sind für mich immer noch so Bezugspersonen. Das sind für mich immer noch Leute, zu denen ich irgendwie aufschaue, zu denen ich irgendwie so ein positive, autoritäre, naja, also, weißt du, was ich meine? Das sind für mich so.
Absolut nicht.
Scheiße. Das sind für mich so Leute, die was zu sagen haben. So, wenn meine Trainer von damals, auch wenn die mich jetzt seit 20 Jahren nicht trainiert haben, gefühlt, wenn die jetzt sagen, du machst jetzt das und das, dann würde ich das nicht groß hinterfragen, würde ich sagen, ja klar, du bist mein Trainer, Mann, du gibst mir gute Gefühle, das erinnert mich an eine Zeit und ich merke das jedenfalls bei meinen Schützlingen, die ja jetzt auch schon Mitte 20 sind, ich merke das bei denen, dass die teilweise mich genauso wahrnehmen mit den positiven und schönen Gefühlen, die ich habe, wenn ich an meine damaligen Trainer denke und das ist eine ganz, ganz tolle Beobachtung, über die ich mich sehr freue, weil ich mit den Jungs teilweise keinen privaten Kontakt, keinen regelmäßigen Kontakt habe, aber wenn die bei mir einkaufen gehen und so und wir sehen uns oder wenn wir uns irgendwo in der Öffentlichkeit begegnen und kurz quatschen, dann spüre ich das, dass die mich so wahrnehmen, wie ich das bei meinen Coaches noch bis heute mache. Und das finde ich einfach schön.
Die haben so viel Respekt, die kassieren sich selber ab.
Das mache ich manchmal, wenn aus Langeweile gebe ich den Kunden einfach den Scanner in die Hand und sage, mach du mal.
Wirklich?
Ja, also wenn ich die kenne natürlich nur oder wenn die Situation passt, ist gerade niemand dahinter oder so, aber ich stelle mir das aus Kundenperspektive. Ich hätte selber übel geil gefunden, wenn der Kassierer mir das Ding gibt, nicht das selber machen darf.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich würde manchmal richtig gern bei dir irgendwo wohnen. Ich würde richtig gern bei dir einkaufen. Wenn ich das so höre. Da würde ich einkaufen direkt auf die Eins setzen.
Oh, voll Speed.
Ja, schöner Folgentitel. Einkaufen auf die Eins, eigentlich ein richtiger Scheißtitel. Naja, ja. Wir machen jetzt mal Feierabend hier. Es geht jetzt nämlich wirklich gleich los.
Ja, tschüss und bis zum nächsten Mal, gell?
Ja, macht's gut. Ciao, tschüss. Mm-hmm. Haut rein. Bleibt einfach clean. Da. Tschüss.
Clean. Bleibt clean.
Ja, bleibt clean. Tschüss.